Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio mit der Nummer 288 und zum ersten Chaos Radio im Jahr 2024 zu einem Thema, das einerseits ganz alt ist und andererseits auch ganz aktuell. Es geht um Hacker in Filmen und Hackerinnen. Vielleicht, auch das werden wir sozusagen genauer ergründen müssen. Also es geht darum, wie die Menschen, über die wir hier im Chaos Radio häufiger sprechen, dargestellt werden in einem fiktiven Medium, das in unser aller Alltag eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielt. Und der besondere Anlass dafür ist, dass jemand, also Hacker in Filmen, vielleicht schon mal gehört, ganz explizit geschaut hat, wie ist es eigentlich im deutschen Bewegtbild, um diesen Namen an dieser Stelle auch mal sagen zu können. Und deswegen sind wir heute sehr viele Menschen hier, zum Beispiel Konstanze Kurz. Hallo und guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ich weiß immer nicht, als was bist du eigentlich hier? Bist du jetzt als Pressesprecherin des CCC oder Redakteurin von Netzpolitik.org oder als freischaffende Hackerfilmguckerin oder als was bist du heute hier?
Ich habe viele Hüte, such dir irgendwie einen aus. Ich bin hier als Hacker, Honey.
Ich möchte natürlich sozusagen die große Gravitas mit ins Gespräch bringen und sagen, herzlich willkommen, Konstanze Kurz, Sprecherin, Pressesprecherin des Chaos Computer Clubs,
Wir nennen uns explizit nicht Pressesprecher, sondern Sprecherin.
Ach so.
Gut, wir gehen zur nächsten Vorstellung über Edeltier ausartet.
Ja, Frau Sprecherin, vielleicht wollen Sie das übernehmen.
Ich freue mich ganz besonders, dass wir William Mayhem hier haben. Der ist zugeschaltet aus Arizona. Er ist auch ein Amerikaner und er hat ein Buch geschrieben, was wir heute so ein bisschen als Anlass haben, um über das Thema deutscher Hacker und die Darstellung von Hackern in Filmen zu sprechen. Und William unterrichtet Deutsch an der Northern Arizona University. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, das ist eine relativ große Uni mit 28.000 Studierenden, also eine ganze Menge. In der Nähe vom Grand Canyon und deswegen auch touristisch beliebt, wie wir gehört haben. Und er macht aber eben nicht nur Deutsch, sondern auch Literatur, Kultur und unter anderem auch Filme. Und so ist vielleicht auch dieses Buchprojekt entstanden. Und der ist halt, würde ich mal sagen, Cineast, kann man das sagen? Stimmt das, Will?
Ja, das stimmt. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich bin ganz gespannt, hier auf eurem Podcast zu sein und mit euch zu sprechen. Und ja, genau, ich bin Professor von Germanistik und das heißt, ich schreibe über deutschen Film, wie zum Beispiel über die von Christian Petzold und ich schreibe über Literatur, eigentlich alles von dem Mittelalter bis zur Jetztzeit. Also ich liebe deutsche Kultur und was du gesagt hast, die Universität hier ist relativ groß, vielleicht ungefähr so groß wie die Universität Leipzig.
Und wir hören schon, bevor wir zu unserem nächsten Gast kommen, du sprichst also sehr gut Deutsch, aber du hast auch hier eine Zeit verbracht, ne? Also du warst auch in Europa und speziell auch in Deutschland schon mehrfach zu Besuch.
Genau, ich war mehrmals in Berlin, habe da Freunde und ich habe auch ein Jahr in Münster verbracht und Englisch an der WWU unterrichtet.
Ich würde noch ein kleines Detail nachreichen wollen, das Buch, was hier gerade angesprochen wurde, heißt Hackers as Heroes in German Film and Television. Das ist jetzt, also das gibt es schon seit Ende letzten Jahres, glaube ich, auf Englisch in den USA und erscheint jetzt auch in Deutschland, aber auch auf Englisch.
Ja.
Richtig? Richtig, genau.
Ja, so richtig.
Okay. Und dann der vierte im Bunde heute ist jemand, den ich vorher nicht gefragt habe, wie er heißen will, was ich eigentlich immer mache. Nickname oder richtiger Name?
Suchst du aus?
ich habe mich ja vorhin für hochoffiziöse Gravitas entschieden. Dann herzlich willkommen, der Kulturwissenschaftler Kaspar Clemens Mirau.
Hallo.
Ein Spezialexperte, muss man schon sagen, für Hackerfilme, oder?
Genau, Spezialexperte für Hackerfilme. Also Kaspar kennt ihr vielleicht aus dem Internet als Leitmedium. Dort bloggt, socialt und macht der Unfug, könnte man glaube ich so zusammenfassen. Und hatte vor einer Weile mal zumindest, habe ich das so wahrgenommen, auch als eine der Interessenspunkte eben Hacker in Filmen. Das hat angefangen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, einfach als Liste. Und er hat dann ins Rabbit Hole dich hineingeführt.
Ja, das war 2007. Mhm. Ich glaube, das war durch mein Studium. Ich habe ja Medienwissenschaft studiert, Medienkulturwissenschaft. Und fand das spannend, wie Bildschirme in Bildschirmen eigentlich dargestellt werden und habe einfach eine ganz stumpfsinnige Liste gemacht. Und das hat sich dann verselbstständigt und zu Podcasts und anderen Blogbeiträgen geführt und einmal auf dem Chaos-Kongress im Vortrag. Und das bleibt bis heute Thema, aber es hat ein bisschen eingeschlafen bei mir. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, ein Buch dazu in die Hand zu nehmen.
Vielleicht das als erste Frage sagen. Ist es eingeschlafen, weil, wie es manchmal im Leben so ist, die Interessenslagen verändern sich und jetzt mache ich lieber Kaffee oder was auch immer? Oder ist es eingeschlafen, weil das Thema eigentlich zu Ende besprochen ist?
Ich dachte, dass das Thema zu Ende besprochen sei, weil das kam die Generation von Transformers-Filmen, wo plötzlich auch Hacker eine Rolle spielten. Und irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass das auserzählt ist, das Thema. Es gab auch Lisbeth Salander, hieß sie, glaube ich, in der Millennium-Trilogie. Ja. Das war sehr wichtig für Hacker in Filmen.
Stieg Larsson.
Genau, und dann dachte ich so, ja, jetzt suchst du dir ein anderes Hobby. Deswegen ist das gut, das jetzt aber nochmal sozusagen nochmal drüber nachzudenken und auch mit dieser Außenansicht, über die wir gleich sprechen.
Ja. Okay.
Warte, ich muss noch eins fragen. Bist du auch ein Cineast? Würdest du das von dir selber sagen?
Ich weiß auch nicht, warum ich mag das Wort nicht. Ich denke aber gerne über Filme nach. Aber bei mir im Studium gab es so Filmnerds und da habe ich mich nicht dazu gezählt.
Ich finde auch, das ist ein Wort, das hat so dieses Hochtrabende mit in sich, ne, sozusagen. Also Filmliebhaber, also ich entnehme dem Filmliebhaber ja, Snob nein.
Ja, natürlich bin ich dann wahrscheinlich doch Snob, aber ja.
Okay. Okay. Ich würde, also wir reden ja jetzt gleich wahrscheinlich eine längere Zeit über die fiktive Darstellung von HackerInnen. Und damit wir vielleicht besser über die Unterschiede reden können, also zwischen Fiktion und ich mache jetzt sozusagen, ich setze das in Klammern und Anführungszeichen, so viel es geht, Wirklichkeit, ja, wie das ist. Vielleicht könnt ihr alle, und das hätte ich gerne von jedem von euch wirklich einzeln, einmal sagen, was ist ein Hacker oder eine Hackerin? Also wenn ihr eine Person als Hacker oder Hackerin bezeichnet, was meint ihr damit? Was bringt das für euch zum Ausdruck in einer realen Person? Konstanze, vielleicht kannst du anfangen.
Ja, das ist aber nicht günstig, wenn ich anfange, weil ich natürlich darüber auch sehr oft rede. Also, und weil ich eine bin. Also das ist ja nochmal ein Unterschied, glaube ich, ob man
Das ist doch umso besser, dann kannst du mit einer Selbstbeschreibung anfangen. Wieso bist du eine Hackerin?
Ich würde mit einer Sache beginnen. Ich habe, wie alle Menschen, als ich im Studium war, immer Hacken sehr stark mit irgendwie Programmiersprachen verbunden. Und als ich dann erstmal so Live-Hacker traf, das war im ersten Semester Informatikstudium, war aber mein erstes Projekt im CCC, hatte überhaupt nicht mit Programmieren zu tun oder mit Programmiersprachen, sondern war so Hardware.
Warte mal, hast du einen anderen Punkt? Als ich Hacker traf, warum hast du die so genannt? Also warum nennst du die so? Was sind Hacker?
In meinem Fall war das so, dass ich die Uni, wo ich Informatik studiert habe, die war halt direkt neben dem CCC, direkt dem Chaos Computer Club. Und wir haben da unsere Hausaufgaben gemacht, die wir so zwangsweise hatten. Und ich fand interessant, dass mein erster Eindruck von Hackern damals war, dass die halt gar nicht mit Programmieren oder so zu tun haben, sondern dass es viel mit Hardware zu tun hatte. Ich wollte nur den Begriff erweitern. Während ich die Idee, dass Hacker irgendwas anderes machen als Software, gar nicht kannte. Deswegen, wenn ich einen Hacker beschreiben würde, würde ich immer nicht nur über Software, sondern auch über Hardware und alles Mögliche, was man in seiner Form beeinflussen kann, sprechen wollen. Weißt du? Deswegen habe ich es erwähnt. Und vielleicht auch, weil ich selber sehr wenig mit Programmiersprachen mache. Ich musste natürlich lernen und so, was man im Studium lernt, aber ich habe mich immer mehr für Hardware interessiert.
Moment mal, also du sagst, Hacker sind Menschen, die digitale Dinge in Hard- und Software beeinflussen und verändern?
Oh, das ist eigentlich eine ganz hübsche Definition. Meistens so diese Grenzen austesten, genau.
Okay. Kaspar?
Ich gehe da mit. Ich hätte es tatsächlich noch ein bisschen weiter fassen. Also mir ist gerade eingefallen, während du über digital gesprochen hast, ich glaube von Kevin Mitnick gibt es, glaube ich, dem berühmten Hacker, gibt es in seiner Biografie diese Geschichte, wie er als Kind die Straßenbahnfahrscheine gehackt hat, indem er die nachgelocht hat. Und das ist ja jetzt nicht digital im Sinne von, also da fließt kein wirklicher Strom durch. Deswegen würde ich es erweitern um eine bestimmte Denkweise, dass man also versucht, für mich ist ein Hacker jemand, der versucht, Dinge zu verstehen und zu manipulieren. Die Gründe, warum er das tut, sind erstmal dahingestellt. Oft geht es wirklich ums Interesse und es muss nicht unbedingt Strom durchfließen.
Okay, und William, was ist für dich ein Hacker oder eine Hackerin?
Ja, vielen Dank. Ich finde die beiden Definitionen hier ganz treffend, weil ich hacke nicht nur technisch, sondern auch theoretisch zu verstehen versuche. Und theoretisch meine ich, ein Hacker hat immer etwas mit Geheimnissen zu tun. Also was ist ein Geheimnis und wie kommt man in ein geschlossenes System? Also ein Hacker muss eine sozusagen epistemologische Funktion haben, dass man Informationen herausfinden möchte und dass man auch Systeme, die mangelhaft sind oder die Fehler haben, verbessern möchte.
Aber das, da kommt noch die Verbesserungskomponente.
Aber das ist, finde ich, interessanterweise eine sehr viel engere Definition als bei den anderen beiden. Du sagst also, HackerInnen sind grundsätzlich sozusagen Leute, die in Systeme einbrechen oder, ich formuliere es mal spitz, Systeme vorsätzlich kaputt machen, um sie besser zu machen. Aber eins von beiden ist für dich immer zwangsweise verbunden mit dem Hacken.
Ja, das kann schon sein, ja.
Mhm. Okay, finde ich interessant, ne? weil das schon so ein bisschen die Spannweite aufzeigt, ne? Also an dem einen Ende sozusagen sehr, sehr klar und fokussiert, also auf technisch-digitale Geräte und, ich nenne es jetzt mal Zerstörung, und im anderen Satz sozusagen im weitesten Sinne, ich fühle mich erinnert, irgendjemand hat mal gesagt sozusagen, also Dinge zu was benutzen, für das sie eigentlich nicht gedacht sind. Also das ist ja die weitestmögliche Definition vom Hacker.
Genau, und ich würde auch sagen, sie sind Problemlöser. Und deswegen gibt es auch Vorgänger von Hackern, sogar bevor es Computer gegeben hat.
Na, sag mal Beispiel.
Ich wollte gerade sagen, kannst du da ein konkretes Beispiel sagen?
Vielleicht, ich denke an Detektive oder vielleicht geht das zum Experiment. Also Leute, die halt experimentieren.
Also schon noch so ein bisschen sagen, die Welt ergründen als Mindset vielleicht. Das ist wahrscheinlich nicht, wo man jetzt, wenn man sagt, typisch Hacker, als erstes dran denkt, aber es steckt schon irgendwie so ein.
Nee, wir müssen aber der Wahrheit halber, glaube ich, noch was hinzufügen.
Nee, nicht?
Wir sind kein besonders repräsentative Sample für die Bevölkerung, weil wenn man irgendjemand auf der Straße fragen würde, was ein Hacker ist, käme sofort ein krimineller Bezug und wir haben den jetzt hier oder zumindest kaum erwähnt. Und das Hackerbild ist natürlich ambivalent, weil gerade durch die Filme, über die wir ja noch irgendwie sprechen wollen und so.
Wäre meine nächste Frage gewesen.
Es ist besser geworden. Wenn wir jetzt gerade noch dabei sind, ich glaube, durch so Sachen wie den ja sehr medienwirksamen Chaos-Kongress in den letzten Jahren, ist der Hacker-Begriff, hat er sich deutlich geändert. Ich sag mal, zum Positiven hin klingt jetzt so ein bisschen schwierig, aber ich glaube, es ist ein anderer Hacker-Begriff als früher.
Ich bin mir da ehrlich gesagt so gar nicht so sicher, weil es gleichzeitig ja mit Assange zum Beispiel und sozusagen weiter gibt es ja auch sozusagen das Medienwirksamste ist ja also schon irgendwie das, ich sag jetzt mal das klassische Hacken, ne? Also etwas kaputt machen oder Geheimnisse ans Tageslicht zerren, aber das für einen guten Zweck. Also ich glaube schon, es gibt sozusagen eine positivere Wendung im Sinne von, ich glaube, dass was die Allgemeinheit sozusagen, also die Allgemeinheit von glaubt, was Hacken ist, ist immer noch dasselbe, nämlich irgendwie technische Systeme kaputt machen. Was sich geändert hat, ist, das sind nicht nur Kriminelle, sondern die machen das vielleicht auch für eine gute Sache. Wie siehst du das, William? Die Öffentlichkeit, also wenn du sozusagen the man on the street, wenn du sozusagen, wenn man das ergründen wollen würde, was glaubst du, was die Menschheit glaubt, was Hacker oder Hackerinnen sind?
Ja, also du hast auch diese Spalte zwischen fiktive Hacker und die Realität erwähnt. Und ich finde, das kommt auch in den deutschen Filmen häufig vor. Im Vergleich zu amerikanischen Hackerfilmen wie...
Ja, warte, stopp. Ich will gleich zu den Hackern in den Filmen kommen. Jetzt erst noch sozusagen, was glaubst du, hat die Öffentlichkeit oder die Medienöffentlichkeit sozusagen, also was ist das Public Image von Hackern? Oder hast du sozusagen jetzt gerade so geantwortet, wie du geantwortet hast, weil du sagst, das wird so maßgeblich von der fiktiven Gestalt beeindruckt und nicht von dem, was Hacker wirklich sind?
Das ist genau so gespalten. Also einige Leute stigmatisieren, vielleicht dämonisieren Hacker und glauben, ja, diese Menschen haben keinen Beitrag zu einer besseren Welt. Und andererseits, ich glaube, im Publikum gibt es immer noch ein größeres Bewusstsein von Hackern, die sozusagen Hacktivists sind. Also das Hacktivismus, das heißt, man versucht, die Welt zu verbessern.
Okay, sozusagen so könnte man es ganz grob reißen. Man könnte sich auch zum Bild des Hackers in der Öffentlichkeit und was ist eigentlich, kann man natürlich noch eine eigene Chaos-Radio-Sendung irgendwie im 10er-Block zu machen, aber wir wollen ja heute eben über die fiktiven Hacker-Figuren sprechen. Und Ich weiß gar nicht, wie, ich habe mich sehr gefragt, wie fangen wir am besten an? Und ich glaube, meine erste Frage ist, man könnte jetzt natürlich sozusagen filmgeschichtlich vielleicht irgendwie sehr zurückschauen und sagen irgendwie Metropolis, der Film aus den 20er Jahren, da wurde ein künstlicher Mensch gebaut, das ist bestimmt auch irgendwie Hacking. Aber wenn ihr jetzt zurückdenkt, vielleicht in eure persönliche Mediengeschichte, wann habt ihr zum ersten Mal einen Hacker in einem Film gesehen und habt den auch so als sozusagen sowas empfunden?
Ich denke, das war bei mir 23, aber da hatte ich vorher schon eine Debatte drüber. Also da hatte ich schon über den Film gesprochen, bevor ich den Film gesehen habe.
Okay.
Also insofern zählt es nicht so richtig, muss ich sagen. Was war das bei dir? Da sag du mal, Kasper.
MacGyver.
Ja, MacGyver kann ich natürlich eigentlich auch schon. Ne?
Ja.
Ja. Kennst du auch noch MacGyver?
Nein. Oh Gott, jetzt kommt das Alter.
William, was war denn die erste Hackerfigur im Film, an die du dich erinnern kannst, für dich?
Keanu Reeves. Nicht nur Matrix, sondern auch Johnny Mnemonic.
Hm. Ja. Ah, okay, ja, Johnny Mnemonic. Oh Gott.
Stimmt, ja.
Das sind Filme, also Matrix, würde ich denken, kennt wahrscheinlich wirklich fast jede Hörerin. MacGyver muss man vielleicht tatsächlich kurz erklären. MacGyver war kein digitaler Hacker, sondern...
Also es war eine Serie, kein Kinofilm.
War eine Serie und das war ein Typ, der hat sozusagen, also das Meme ist, gib ihm einen Kaugummi und eine Büroklammer, der bastelte Bombe draus. Der war halt immer in irgendwelche ganz krassen Dinge verwickelt und hat halt immer irgendwas gebastelt, gehackt, würde man heute sagen. Und damit, das war dann sozusagen die Lösung des Problems.
Er hat auch tatsächlich gehackt. Also er hat mit Computern manipuliert. Und zwar selten. Die meisten hatten irgendwas anderes, wie Radius oder Kaktus oder so. Ja. Aber er hatte auch tatsächliche Computerhacks in seiner Serie. Der war ziemlich populär. Ich weiß nicht, ob der nicht in den USA populär war.
Es gab doch ein Reboot auch. Das ist doch vor ein paar Jahren.
Das habe ich leider nicht geguckt.
Die aber dann schon wieder eingestellt ist wahrscheinlich.
Ja, das weiß
ich nicht. Mit demselben Schauspieler?
Nee.
Oh Gott.
Nee. Sein Name ist jetzt ein Begriff, also auch ein Verb.
MacGyver. Ja, macht man auch im Deutschen. Ja klar, das sagt, ich habe das MacGyvert. Das heißt, dass man das irgendwie gehackt hat sozusagen, also so zusammengebastelt, ja.
Okay. So, und dann aber vielleicht, William, könntest du auch kurz sagen, Johnny
Mnemonic, ja. Yes.
Worum geht der Film nochmal? Das geht irgendwie um Datenkurier, ne? Ist eine Serie? Hm.
Ja, das heißt, man hackt das Gehirn. Ähnlich zum Matrix, aber auch anders. Ein bisschen, physikalischer als im Matrix zu sein. Ja.
Der Matrix ist, glaube ich, war einfach ein Blockbuster. Ich glaube, es hatte kulturell mehr Impact, oder? Einfach weil, aber das ist ja noch so religiös überformt und so, ne? Also über Matrix wurden bestimmt auch sehr viele Bücher geschrieben worden.
Ja.
Okay, aber wir sehen, bei dir ist es also ein Jahrzehnt später.
Die Gnade der späten Geburt. So, aber dann jetzt mal sozusagen Butter bei die Fische, Hacker in Filmen. Ich glaube, die Hauptfrage, die mich beschäftigt ist, sind Hacker in Filmen die fiktive Abbildung des Realen oder sind das eigentlich so Geschichtsschablonen, die man braucht? Was sind Hacker in Filmen?
Es ist ganz anders in den USA als in Deutschland.
Okay.
In den USA ist es meistens Science Fiction, also bisher. Es gibt realistische Figuren, die auf echte Hacker basiert sind, aber die meisten sind wie Keanu Reeves, also man trägt alles schwarz und Sonnenbrille und ist gar nicht in der real world. Im Vergleich sind alle deutsche Filme, die ich kenne, über Hacker ganz realistisch, obwohl ein paar stark dramatisiert sind. Ja.
Okay, aber dann wäre das auch der entscheidende Unterschied, den du sehen würdest, dass es in den deutschen Filmen vergleichsweise realitätsnah ist?
Wenn das auf eine echte Person basiert ist, dann versucht der Film teils wenigstens, sich auf die Wahrheit zu beschränken und nicht zu viel extra zu haben.
Aber dann lass uns doch mal versuchen rauszufinden, sozusagen, ob die Figuren, die da abgebildet werden, verschieden sind. Weil was mich wirklich interessieren würde, ist, welche Rollen die Figur des Hackers in Filmen hat. Also wenn man es jetzt ganz platt sieht, dann würde ich sagen, kennt man, also ich bin der Einzige, glaube ich, der hier sozusagen nicht irgendwie mehr zu dem Thema gearbeitet hat. Deswegen, wenn ich jetzt über Hacker in Filmen nachdenke, würde ich sagen, es gibt den Hacker als Bösewicht. Also will die Welt kaputt machen oder jemand zugrunde richten oder was auch immer. Es gibt den Hacker als irgendwie Erlöser. Also der eine Mensch, der das komplexe System durchsteigt und so irgendwie alles rettet. Und dann gibt es noch den Hacker als Sidekick. Das ist dann oft sozusagen jemand, der auch Barrieren überwindet, aber dem Haupthelden sozusagen nebengeordnet ist. Also Die Hard 4 war das, glaube ich, sozusagen. Gibt es so ein paar Beispiele. Ja. Also so der Hacker als Comic Relief, also eher so eine Art Zauberfigur oder so. Das wären meine drei Schablonen, die ich auf Hackerfiguren in Filme legen würde. Wie ist das bei euch, Kaspar? Du hast ja sozusagen dich da lange mit beschäftigt. Hast du auch so Archetypen von Hackerfiguren in Filmen ausfindig gemacht?
Na, ich glaube, und das hat William auch in seinem Buch geschrieben, dass zum Beispiel in den deutschen Filmen das gar nicht so sehr weiß oder schwarz ist, sondern oft grau. Also es gibt ja auch die Whiteheads, Blackheads und Greyheads. Und ich fand das sehr, sehr überzeugend dargestellt, dass in Filmen wie 23, Who Am I, die Hacker so dazwischen sind. Die sind nicht gut und die sind nicht böse, sondern die sind einfach, wie sie sind. Die sind oft politisch, manchmal aber auch nicht. Das fand ich sehr gut. Ich habe jetzt im Vorfeld zum Podcast heute nochmal drüber nachgedacht, dass mir zumindest auffällt, dass sich irgendwie was verändert hat, dass eine Weile lang Hacker vor allen Dingen gegen Maschinen gekämpft haben, also so KIs, sage ich mal, die wild geworden sind, und dann später auch Hacker gegen Hacker gekämpft haben. Aber es war erst Man versus Machine und dann später Hacker versus Hacker. So, das hat sich, glaube ich, verschoben. Ja.
Aber du hast eigentlich eine Frage, die ich wahrscheinlich weiter hinten stellen würde, jetzt schon beantwortet. Aber die ursprüngliche Frage: Welche Archetypen an Hackerfiguren siehst du in Filmen? Also der deutsche Hacker an sich ist sozusagen schon mal nicht so schwarz-weiß. Wie siehst du das im Rest der Hackerfilme?
Okay, ich nehme jetzt einfach mal zwei, drei amerikanische Filme, die mir einfallen. Wargames ist auch ein grauer Hacker, weil der will spielen und baut wirklich Mist. Ja, so, das ist für mich typisch grau. Tron ist auch irgendwie grau, der will nichts richtig Gutes und so. Also Tatsache ist diese Graufärbung, ich sehe die schon relativ oft. Es gibt dann in Tron Legacy, gibt es dann wirklich den Evil Hacker, der dann dagegen ist. Aber eigentlich sehe ich sehr viel Grau, Tatsache, als Figuren.
Mhm. Also der Hacker immer als ambivalentes Element.
Genau, ambivalentes, passende Wort, ja.
Okay.
Sag du mal, Will. Ich glaube, zu den Archetypen, ich würde noch einen hinzufügen, aber also, ich bin hier nicht der Filmhauschi, ja?
Also, aber du bist auch sozusagen Teil des Chaosradios und deswegen musst du jetzt auch Fragen beantworten.
Ich würde noch einen nehmen, der nicht so, der eigentlich mehr diese Social-Komponente bisschen, also was man heute Social Engineering nennt, mit reinfügt. Also so eine Hackerfigur, der jetzt nicht unbedingt immer nur ein technisches System bedient oder irgendwas kaputt macht, sondern der auch Manipulationstechniken über Computer hinaus benutzt. Den würde ich vielleicht noch dazu nehmen, weil mir da so einige einfallen. Aber wie gesagt, also macht mir mal hier eure Archetypen unter euch aus. Ich glaube, ich habe auch wesentlich weniger Hackerfilme gesehen als ihr. Also ich habe, glaube ich, die Bekannten habe ich alle gesehen und so. Aber ich glaube nicht so viele wie ihr.
Okay, na dann William, sag du nochmal.
Ambivalenz auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, es hat einen Punkt gegeben, irgendwann vielleicht in den 90ern, und das hat auch Stephen Levy in seinem Buch erwähnt. Also
Kannst du kurz sagen, welches Buch?
Das heißt auch Hackers as Heroes, aber nicht im deutschen Welt, okay. So im Allgemeinen. Und Ter Levy hat gesagt, ja, am Anfang waren Hacker nur Nerds oder Verlierer, ja, das Loser, als ja, du Markus erwähnt hast. Und dann ist es irgendwann passiert, dass man auch als cool dargestellt wird und ja, sauberer auch. Also das ist ganz zauberhaft, dass man von einem Nerd zu einem Rockstar geht, vielleicht auf einem Tag. Und ja, das ist vielleicht, weil Programmiersprache, Programmieren etwas Mainstream geworden ist. Und dadurch erkennt man im Publikum, okay, diese Leute, vielleicht 10Xer, Hacker oder ja, jemand, der sehr fähig im Hacken ist, sind ganz cool, ja, wegen ihres Schaffens.
Ich hab in der Vorbereitung der Sendung, habe ich mir noch eine Frage gestellt, nämlich, die Frage, also ne, und der wir heute zusammengekommen sind und auch das Buch, über das du geschrieben hast, das und auch die Sachen, die du, Kaspar, irgendwie damals, aber da geht es ja immer sozusagen, dass immer das, der Versuch der Ergründung, also die Hacker sind dann schon menschliche Figuren. Und ich habe mich gefragt, ob das schon immer so war oder ob das schon immer stimmt, dass die Hacker wirklich als menschliche Figuren gedacht sind oder ob FilmemacherInnen irgendwann dachten, so Mensch, irgendwie diese ganzen Sachen mit dem Computer, da müssen wir was drüber erzählen, die Maschinen können wir aber nicht darstellen. Deswegen nehmen wir die Menschen, die sie bedienen und fügen die im Film ein, aber die gehören im eigentlichen Sinne gar nicht zum Ensemble. Also ich habe mich gefragt, ob es, also jetzt irgendwie aktuell ist es natürlich mit diesem Hacker zum Rockstar werden und Neo in der Matrix, da geht es schon auch um die Menschen, aber ob es in vielen anderen Filmen vielleicht so war, dass Hacker genau genommen gar nicht Teil des Schauspiels sozusagen, wenn man so will, oder waren, also gar nicht Teil der Figuren waren, sondern eigentlich eher so eine Art Plot-Device, also eigentlich eher Kulisse, um das komplexe Ding Digitaltechnik im Film darzustellen. Also Kaspar, du hast vorhin die schöne Formulierung verwendet, irgendwie, wie werden Bildschirme auf Bildschirmen gezeigt, und weil das nicht geht, ob man dann sozusagen den Hacker als so eine Art Proxy für die Bildschirme eigentlich genommen hat.
Also ich hätte jetzt schon eine Antwort.
Ja bitte, das ist aber so eine Idee durch meinen Kopfgeist, weil
ich
sage Quatsch.
Ich finde, die Idee klingt sehr valide, ich würde aber sagen nein, weil, um Beispiele anzubringen, es gibt ja sehr schöne filmische Beispiele, in denen auch schon früh, wir nehmen mal Tron als Beispiel, in den Computer reingefahren wird und es werden Datenautobahnen gezeigt. Sehr, sehr beliebtes Motiv, die Datenautobahn im Computer. Ich glaube, William hat in seinem Buch über den Wormhole-Effekt geschrieben. Das kannst du ja noch mal erklären, weil ich kannte die Bezeichnung nicht, fand ich ganz toll. Also es gab auf jeden Fall filmische Darstellungen, die nicht den Hacker als Figur gebraucht hätten. Ich glaube, dass der wirklich so gemeint war dann als Person.
Okay. Will?
Also ja, die Interesse an Hacker liegt auch an Anonymität. Teils gedacht ist das kein Mensch, sondern etwas, das im Computer halt passiert. Aber das ist auch die Supermacht eines Hackers. Nämlich sagt Benjamin im Film Who Am I, dass seine Supermacht die Unsichtbarkeit ist. Er sagt, ich bin unsichtbar. Und das hat mich so an diese Figuren ja gezogen und hat meine Interesse auch gesteigt.
Aber sag mal zu dem, Kaspar hat eben diesen Begriff, den du auch benutzt hast mit dem Wormhole in dem Buch, nochmal angesprochen. Erklär mal, was damit gemeint ist und welche typischen Beispiele die dir da einfallen.
So, wenn man viele Farben und Lichter im Fernsehen oder auf dem Schirm sieht, als ob man durch den Raum fliegt. So versucht man, das Erlebnis eines Hackers darzustellen, sodass ganz normale Menschen, die nicht programmieren können, irgendwie vorstellen können, wie ist das, so viel Verständnis und so viel Können zu haben im Computer.
Ja, also quasi die Magie und Immersion irgendwie zu visualisieren. Ja.
Ich glaube, wir müssen sozusagen an der Stelle sozusagen kurz mal die Bremse anziehen und quietsch machen, weil hier drei Filmnamen fallen und immer häufiger fallen werden, was einfach damit zu tun hat, dass das auch ganz prominente Beispiele in Williams Buch sind. Und ich bin ja der Moderator, deswegen kann ich mich schon raus. Es sind drei Beispiele. Das heißt, jeder von euch kann jetzt einen Film mal bitte ganz kurz beschreiben. Und ich würde wieder mit Konstanze den Anfang machen, weil du hast es vorhin erwähnt, dass 23 sozusagen dein erstes Hacker-Filmerlebnis letztlich war. Kannst du kurz den geneigten HörerInnen, die nicht wissen, worum es in diesem Film geht, kurz den Film beschreiben?
Also als erstes müsste man, glaube ich, wissen, dass der Film schon mehrere Jahrzehnte alt ist. Also dass natürlich die heutige Computertechnik und dass jeder ein Zuhause hat, noch nicht unbedingt Teil dieses Plots sind. Denn da wird sozusagen jemand porträtiert, der in ein Computersystem einbricht und dabei dann auch erwischt wird. Und es endet sozusagen, wenn ich die Story jetzt mal ganz zusammengefasst darstellen will, es endet tödlich.
Na, Spoiler.
Aber das Interessante an 23 ist einmal, wie die Hacks an sich tatsächlich dargestellt werden und natürlich auch, dass es eine Vorlage.
Das ist nicht ganz klar geworden, das ist nach einer wahren Geschichte.
Genau, es ist nämlich eine Vorlage in der Realität gibt. Ja, das heißt natürlich noch lange nicht, dass alle Personen total realistisch dargestellt werden. Dafür gibt es natürlich künstlerische Freiheit, aber dennoch ist es eine Geschichte, die so ähnlich stattgefunden hat.
Kannst du die ganz kurz erzählen?
Was,
dahinter ist ja sagen, also das Schlagwort ist KGB-Hack.
Ja, also das Interessante daran, dass da noch eine Spionagegeschichte mit drin ist, denn der Einbruch in die fremden Computernetze hat auch noch sozusagen eine Geheimdienstwelt, die sich nach sich zieht. Der KGB ist nämlich der Geheimdienst der damaligen Sowjetunion und der hat sich sozusagen, der Hacker hat sich eingelassen mit ausländischen Spionen und ist sicherlich auch sozusagen dann ja im Gerät sozusagen in Kreise, die er auch nicht mehr überschaut. Und er hat dann, als er erwischt wird, auch sehr stark zu tun mit dem deutschen Geheimdienst, denn die sind in dem Film sozusagen auch noch dargestellt, insbesondere als ja, Verhörende, aber auch Manipulierende. Ich bin nicht gut in so einem farbigen Zusammenfassung, die gucken mich alle an.
Ich würde einen Detail vielleicht noch hinzufügen wollen und das ist, dass der Film erzählt hat die Geschichte von Karl Koch, also nach einer wahren Begebenheit dieses KGB-Hacks und der Film rahmt das Ganze in einer Besessenheit der Hauptfigur für die Zahl 23 und die Illuminatus-Reihe, also die, man würde heute sagen Verschwörungserzählung, die in Buchform er aufgriff und dann sozusagen selber in diese Vorstellung hineingleitet und das ist, also vielleicht wird es auch zu einem wiederkehrenden Element, dass Hacker sozusagen immer auch so ein bisschen anfällig sind, also Hacker in Filmen immer so ein bisschen anfällig sind, so für dieses, ist die Welt nicht vielleicht doch ganz anders?
Ja, und der wird auch sehr reingezogen in seine eigene Geschichte. Ja. Also, ja, also, ja.
Können wir jetzt
ich bin nicht so gut in Film nacherzählen. Ja. Oh, ich komme jetzt vor, zu bringen und dann unter Film.
Aber können wir sagen, das ist ein guter Film? So?
Ich finde ihn natürlich insofern gut, als dass der Hacker nicht... Also und die Tätigkeit des Hackens nicht so überzeichnet sind, wie man es eben in vielen Filmen hat. Und das ist auch kein Überheld oder so, sondern der wird als absolut menschliche Person dargestellt. Er hat auch einfach eine Geschichte, die aus ihm spricht. Er ist auch nicht irgendwie platt oder er ist jedenfalls vielschichtig und ja, also. Nun ist es aber auch so, dass ich von den Menschen, die damals die Filmemacher beraten haben, ja, von denen kenne ich welche, die sozusagen, die gehören zum Chaos Computer Club. Also man hat damals seitens der Filmemacher versucht, möglichst realistisch an so einen Hacken ranzugehen und das ist aus meiner Sicht auch gelungen.
Kaspar, welchen Film möchtest du? Es gibt ja noch jetzt Who Am I und es gibt noch The Billion Dollar Code.
Dann nehme ich Who Am I. Who Am I, ich sag kurz, ich spoile jetzt vielleicht etwas, deswegen, wenn man noch nicht geguckt hat, kurz pausieren und ihn schauen. Ich würde ihn auf jeden Fall, wenn man sich mit Hacker in Filmen auseinandersetzen will, als Sehempfehlung aussprechen. Mhm. Der ist dafür auf jeden Fall gut, also um die Filmgeschichte sich anzuschauen. Der Film beginnt damit, dass Benjamin, ein junger Typ, sich der Polizei stellt und anfängt, ein großes Geständnis abzulegen. Und nur grob umrissen, es geht darum, dass der BND gehackt wurde. Und es entspinnt sich eine wahnwitzige Geschichte, die ein Krieg von Hackergruppen untereinander ist. Das ist so jetzt mal ganz grob zusammengefasst. Das Wichtige ist, es ist eine Netflix-Produktion, ne? Genau, von 2015, 14 oder so, war eine Netflix-Produktion, glaube ich.
Oh, das wusste ich gar nicht. Das
ist schon eine Weile her auf jeden Fall.
Ich glaube, das war vor Netflix-Zeiten,
ja? Oder? Okay, dann vielleicht habe ich mich jetzt geirrt, auf jeden Fall 2014, also nicht sehr, sehr alt, aber auch schon 10 Jahre alt. Er nimmt Bezüge wirklich, also der Hauptdarsteller ist Tom Schilling, ja, also deutsche Produktion. Er nimmt Bezüge auch zum Beispiel auf den Chaos Computer Club, wörtlich. Da gibt es so eine Szene, wo er sagt, ja, das erinnert mich an frühe Zeiten, Chaos Computer Club und so. Ja, das ist sehr, sehr lustig. Und es gibt in dem Film filmisch eine Sache, die ich sehr, sehr besonders fand, weil ich mich ja immer wieder dafür interessiere, wie man Hacken darstellt. Und oft ist es ja so, dass man ein bisschen peinlich berührt, wenn man davon Ahnung hat, vom Fernseher sitzt und denkt, oh Gott. Und der macht eine Sache, finde ich gut, weil die sehr mutig ist, und zwar versuchen die das Darknet darzustellen, so, ja, also diesen anonymen Platz im Internet, wie stellt man das dar? Und das machen die als Szenen in einer U-Bahn, wo Menschen Masken aufhaben und das ist so psychedelisch überzeichnet und das hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, wie das Darknet aussieht, aber ein Film ist ja Kunst und da tritt der Film wirklich als Kunst und der vermittelt ein Gefühl, finde ich, beim Angucken, wo ich sage, da kann ich mitgehen. Also Tatsache finde ich, als Film funktioniert es für mich so, das Darknet darzustellen. Mhm. Genau, deswegen fand ich den besonders in der Liste. Gibt auch viel Kritik an dem Film, die ich jetzt äußern könnte, aber die Darknet-Darstellung war mal was Innovatives. Das hat mir gefallen.
Das fand ich auch interessant, weil das sozusagen so an der Hälfte war zwischen, wir machen es so verschwommen, dass man da reininterpretieren kann, aber nicht so konkret, dass man es irgendwie genau. Ja. Wir kommen gleich dazu, warum Constanze lacht, aber dazu später mehr. Fehlt noch Billion-Dollar-Code. William, kannst du kurz den Billion-Dollar-Code nacherzählen?
Ja, kann ich, aber nicht ohne zuerst zurück auf diese zwei Filme zu gehen.
Okay.
Also Who Am I? Mit den Masken ist es eigentlich eine Erwähnung an eine ganze Geschichte von Widerstand. Zum Beispiel die Maske von Guy Fawkes. Also was diese Gruppe und dieser Benjamin machen und macht, ist Widerstand gegen Unrecht. Und ich finde das ganz wichtig in diesem Film. 23 ist etwas anders. Ich finde dieses Widerstandselement nicht das Größte, aber es ist da. Und Karl Koch ist eigentlich 1989 gestorben und der Film kommt nicht bis 1998, also 10 Jahre bevor dieser Film gemacht wird. Und die Umstände seines Todes sind auch ganz fragwürdig. Ja, und viele Leute im Chaos Computer Club stellen immer noch Fragen darüber. Aber auch ein Element im Film 23 war, dass Karl Koch sich verantwortlich gesehen hat zum Tschernobyl, weil er in dieses System ein bisschen gehackt hat, aber nichts gemacht hat. So, jetzt zum Billion Dollar Code. Mhm. Das ist ein Film über die Gründer von einer Firma in Deutschland, Artencom, die auch Teilnehmer an Chaos Computer Club waren. Und diese Serie, das ist eine Serie im Netflix, ist eigentlich über die Beziehung zwischen amerikanischen Hackern und Firmen und den Deutschen. Und diese Leute gehen in der Serie nach Kalifornien. Sie treffen sich an Google und sind ganz gespannt. Aber dann, was Google mit ihnen macht, das kommt zum Skandal.
Also es geht ein bisschen um die Geschichte, dass die Leute von Artencom ein Programm gemacht haben, TerraVision heißt das, und Google Earth. Und dann ist die Serie die Geschichte des Prozesses zwischen Artencom, die halt sagen, Google hat mit Google Earth Code von uns geklaut. Und das sozusagen, dann geht's um diesen Prozess. Kaspar, du sagst, als hättest du noch eine Anmerkung?
Nein? Ich finde bei der Billion-Dollar-Code-Geschichte einfach gut zu wissen, dass die Firma Artencom einfach gibt. Ja, also das ist eine aktive Firma, deswegen fand ich das sehr besonders. Sowas Dokumentarisches über lebende Entitäten wie Google und Artencom zu sehen, das ist schon sehr spannend.
Und die Menschen gibt es ja.
Ich wollte gerade fragen, es gibt ja zwei Hauptcharaktere, nämlich Yuri Müller und den anderen Namen leider vergessen. Also diese beiden Hauptcharaktere sind die auch.
Ne, der eine ist Hans-Klar Pavel, der ist deutlich
zu erkennen. Die haben die Namen geändert in der
Also
Serie.
Andere Namen, aber sozusagen, das sind schon.
Die Referenzen sind klar.
Das ist nicht sozusagen, da sind mehrere Personen in einer zusammengekapselt, sondern diese beiden Charaktere, die haben auch sozusagen tatsächlich Realweltentsprechung in einer Person.
Genau, und die haben sich auch dazu geäußert, ne? Also genau. Die haben sich selber nach Erscheinen geäußert dazu.
Ja, jetzt, William, ist meine erste Frage, sagen, die konkret mit dir und deiner Forschungsarbeit und dem Buch zu tun hat. Das sind ja alles drei Filme, die, also bei Who Am I ist es sozusagen, ist das sehr weit weg. Ja, also da gibt es sozusagen Anspielungen auf die realen, aufs reale Hackertum, kann man so sagen. Aber es gibt eben diese Verknüpfung zur echten Welt. Es ist halt, also natürlich hat auch eine Neo und Matrix was mit unserer Welt zu tun, weil es sozusagen Geschichten und Geschichten von Veränderungen und so weiter erzählt, aber es hat halt keine sehr offensichtliche Realweltentsprechung. Sind das jetzt sozusagen zufällig drei Beispiele für deutsches Bewegtbild mit HackerInnen, die auch Realbezug haben? Oder ist das schon etwas, was du als Unterschied festmachst zwischen Hacker in deutschen Filmen und Hacker anderswo, dass es immer diesen Bedarf an Authentizität gibt oder dass es immer sozusagen eine echte Geschichte dahinter steckt?
Ich finde schon, also in Deutschland gibt es eine ganz andere Beziehung im Großen und Ganzen zu Science Fiction. Ja, Sci-Fi-Filme gibt es nicht so oft in Deutschland, weil man etwas realistischer möchte vielleicht. Und das hat auch mit der deutschen Geschichte zu tun. Und ja, Billion Dollar Code zum Beispiel. Ich erinnere mich daran, als ich das erste Mal Google Earth benutzt habe, war das ungefähr 2005 und ich musste ein Programm herunterladen im Computer und das war nicht perfekt. Es war ganz langsam zum Laden und es hatte Fehler und ich glaube, niemand hat gewusst, dass es Terrorvision zuerst gegeben hat. Und ja, die Realität von den deutschen Hackerfilmen ist ganz sonderbar, meine ich. Also etwas einzigartig zu der deutschen Filmindustrie.
Kannst du das ein bisschen weiter ausführen, was du damit meinst?
Ja, versuche ich. Ja. Also Sci-Fi, ja, es gibt nicht so viele Sci-Fi in den letzten, sagen wir, 70 Jahren von deutschen Filmen. Jetzt gibt es ein paar, zum Beispiel Paradies ist ein deutscher Film mit Science Fiction und man macht was mit Genetik in der Zukunft. Und ich glaube, das kommt jetzt erst, weil es schon tabu war. Und genau weil es tabu gewesen ist, ist jetzt Science Fiction etwas häufiger in deutschen Filmen. Also weil diese Filme so fiktiv sind, Science Fiction meine ich, gab es noch Platz, um deutsche Hacker als Helden darzustellen. Also es gab einen Platz, sagen wir, in der diegetischen Welt von Filmen.
Was ist eine diegetische Welt von Filmen? Da muss ich kurz nachfragen. Das ist mir ein Fachbegriff, den mir nicht bekannt
ist. Das ist die erzählte Welt in allen Romanen, Kurzgeschichten, aller Art Geschichten, die gedreht werden oder geschrieben werden. Das ist niemals die Wirklichkeit selbst, aber das ist eine Vorstellung von dem Autor. Und deutsche Hacker haben etwas in der Erfahrung, was amerikanische Hacker nicht haben. Also meinetwegen ist das Politik verbunden. Politik, Aktivismus und vielleicht Betrieb sogar.
Ich denke auch, dass diese politische Komponente ist ja bei den Beispielen auch relativ stark. Also
das wäre eine Frage, die ich für Constanze und für euch hätte, nämlich ja, wie oft ist es, dass man sich mit Politik verbunden fühlt oder dass man versucht, etwas politisch oder im Kommerz zu schaffen?
Meinst du, ich muss kurz zur Verständnis nachfragen, meinst du jetzt im Film oder meinst du jetzt sozusagen Constanze und Kaspar?
Ja, ich meine Constanze und Kaspar.
Na, wenn ich jetzt recht verstehe, meinst du, oder du beziehst dich jetzt auf die Realität und nicht auf die Realität in Filmen, oder?
Beides. Also man spürt das im Film, dass es eine lange Geschichte ist, dass deutsche Hacker eine, vielleicht, wenn ich nicht irre, eine Beziehung zu der damaligen KDP gegen Nazis hat und dass die Geschichte so immer weitergeht, dass man vielleicht gegen Faschismus kämpft.
Darf ich versuchen, sozusagen die Frage umzuformulieren, um zu verstehen, ob ich sie richtig verstanden habe? Ist die Frage, die du stellst, im Prinzip, sind Hacker in Deutschland und sind Hacker in deutschen Filmen meistens politisch motiviert, meistens als Widerstand oder Bekämpfung des Faschismus, vielleicht sozusagen in einer sehr weit gegriffenen Form? Also es gibt auch in Who Am I gibt es auch sozusagen, das ist im Prinzip ein Actionfilm. Das ist irgendwie, wenn man es ganz kurz beschreiben möchte, ist es eine Mischung aus Usual Suspects und einem Actionfilm. Da gibt es halt auch eine wichtige, also die gehört zur Dramaturgie schon relevant dazu, wo die halt einfach eine Nazi-Veranstaltung crashen. Das ist sozusagen, und das ist deren Kern, das zu machen.
Genau, ich kann zwei Beispiele aus den Filmen erwähnen. Im Film 23 sagt Karl Koch seinem Vater, wir kämpfen gegen den Mist, den deine Generation gebaut hat. Und er meint, ja, wir demonstrieren gegen AKWs. Und ja, dann ist meine Frage, trifft das euch besonders im Herzen? Und musste man damals oder noch heute etwa gegen generationelle Zusammenbrüche oder Fehler an einer älteren Generation kämpfen durch das Hacken?
Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil er eigentlich sozusagen diese ganze Hacker-Szene in Deutschland in der Zeit entstanden ist, wo dieser ganze, der Kulturkampf, der sich vor allen Dingen an den Universitäten abspielte, ja, wo diese ganze Generation, die noch aus, ja, Nazi-Traditionen oder noch selber Mitglied der NSDAP waren und so, ganz aktiv kritisiert wurden. Und eigentlich ist ja erst eine zusammengewachsene Hacker-Szene erst nach der deutschen Wiedervereinigung entstanden. Das heißt, ich würde sagen, dass diese Widerstandskomponente, wenn sie gemeint ist als Widerstand, der sich vor allen Dingen gegen Rechte, ja, oder auf jeden Fall irgendwie unberechtigte oder so unmenschliche Teile, da würde ich es nicht unbedingt so stark drauf beziehen. Weil ich glaube, ja, dafür ist vielleicht dann auch der Zeitpunkt, wo die tatsächliche Hacker-Szene in Deutschland größer wurde, ziemlich spät. Und da waren, glaube ich, diese ganzen Kämpfe, die ausgetragen wurden, die vor allen Dingen aber im Westen Deutschlands ausgetragen wurden, die waren eigentlich schon wieder abgeebbt, würde ich sagen. Denn wenn man jetzt so in die Zeit, die 90er oder ja, ab 1995 oder so guckt, da waren ja dann die Grünen im Bundestag, ja, also da war ja schon eine gewisse Zeitenwende einfach schon passiert. Also ich würde das nicht so direkt drauf beziehen. Trotzdem glaube ich, dass das Widerständische eine große Komponente ist. Die findet sich in der Hacker-Ethik, die findet sich auch in wirklich sehr, sehr vielen politischen Aktionen, die sich auch nicht nur in Deutschland, aber besonders in Deutschland mit der Hacker-Szene verbinden. Das Widerständische scheint mir schon wichtig. Und bei Who Am I sieht man das, finde ich, auch ganz krass an der Werbung, die damals gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, hier in Deutschland war diese Maske auch, die ganz doll an dieser Guy-Maske erinnerte. Also optisch. Damit wurde das beworben. Also es war total klar, dass diese Widerständische im Mittelpunkt steht. Und weswegen ich vorhin so lachen musste, war, also bei Who Am I, ich hatte das Will schon neulich mal erzählt. Zur damaligen Zeit kamen ganz viele Filmemacher oder Fernsehserienmacher zum TCC und haben sich beraten lassen und haben gesagt, ey, wir wollen hier diesen oder jenen Film haben. Könnt ihr vielleicht mal unser Screenplay lesen? Könnt ihr mal sagen, ist das irgendwie albern? Und die auch, also die von Who Am I, die haben wir tatsächlich auch beraten. Und wir haben über diese Tubes und die Darstellung des Darknets krass gestritten. Denn damals war der Begriff Darknet überhaupt noch ja nicht so bekannt. Heute würden, glaube ich, also würden viele damit irgendwas anfangen können. Und Facebook ist mittlerweile im Darknet, ja. Aber damals war das noch so eine
Jetzt,
sehr.
Entschuldigung, jetzt hast du es gesagt, jetzt musst du auch erklären, was ist das Darknet und wieso gibt es da ein Facebook?
Okay. Als Darknet wird üblicherweise der Teil des Netzes bezeichnet, der nicht ohne weiteres verfügbar ist, sondern wo man bestimmte Techniken benutzen muss, um ihn zu erreichen und wo große Teile der Nutzerschaft anonymisiert agieren können. So würde ich es jetzt mal definieren. Und damals war das wirklich, also ich glaube, das weit verbreitete Bild vom Darknet war, da kauft man irgendwie Drogen und klickt sich Auftragsmörder oder so. Und insofern, ich fand die Darstellung mutig. Die hatten das schon in ihrem Screenplay in der ersten Form, also bevor sie angefangen hatten, den zu besetzen und Leute zu finden. Und wir waren da nicht sehr begeistert von.
Das kann ich mir vorstellen.
Genau,
Ja.
also weil natürlich, weil wir ja nicht
Warte mal,
künstlerisch
stopp,
gedacht
du machst,
haben.
es tut mir leid, dass ich jetzt unterbrechen muss, aber du springst jetzt schon zum nächsten Thema. Ich würde
Entschuldigung.
gerne, und ich möchte tatsächlich noch mal ein bisschen genauer über die Darstellung von Hacking, Vorgänge, Film, aber der Zusammenhang zwischen politischem Aktivismus, Widerstand und Hackertum in der echten Welt, in der Hosenwelt und in Film. Kaspar, dein Take dazu.
Hast du Hosenwelt
Ich habe
gerade gesagt?
Hosenwelt gesagt.
Hosenwelt, okay, das kann ich
War
nicht.
das, darf ich auch wissen, was Hosenwelt ist?
Naja, also ich finde, es ist ja sozusagen mittlerweile ein bisschen albern, davon zu reden, wenn man vom Nicht-Digitalen redet, davon dann zu sagen echte Welt, weil das Digitale ist auch unsere echte Welt mittlerweile. Und in der Pandemie hat sich der Begriff Hosenwelt geprägt, weil man ja immer im Videocall war und da war man immer nur von oben zu sehen. Das heißt, wenn man virtuell war, musste man keine Hosen tragen. Wenn man sich aber in der echten, in Anführungszeichen, Welt begegnet, dann musste man Hosen oder Beinkleidung anhaben. Und deswegen ist Hosenwelt sozusagen, finde ich, auch ein schönes Wort dafür zu sagen, das ist eine nicht digitalisierte,
Okay.
physikalisch erlebbare Welt.
Ich werde keinen Kommentar irgendeiner Art zur Hosenwelt
anfangen. Dankeschön.
Danke.
Falls ich jetzt auf die falsche Frage antworte,
es geht nur damit zusammen, dass um das nochmal zu wiederholen, es geht um den, gibt es einen inhärenten Zusammenhang zwischen politischem Aktivismus oder Widerstand gegen den Faschismus und Hackertum?
Ja. Ich glaube, es gibt, wir reden jetzt ja über Deutschland und deutsche Filme. Ich glaube, es gibt in Deutschland einfach zwei Arten von Filmen. Es gibt Filme, die sehr stark auf diese politische Komponente setzen oder da auch in der Tradition stehen. Mir ist auch jetzt im Vorfeld nochmal eingefallen, na klar, wir haben ja auch wirklich die RAF-Geschichte in Deutschland, Filme wie Bader-Meinhof-Komplex und so. Da wäre es wahrscheinlich spannend, auch solche Filme mal zu kontrastieren. Genau. Ich habe jetzt nicht dein ganzes Buch tief gelesen, vielleicht machst du das auch schon. Ich glaube, es gibt aber auch Filme, die auch wie die deutsche Hacker-Szene eher unpolitisch sind. Das merkt man auch auf so Kongressen wie dem Chaos-Kongress oder auch im Netz gibt es so Sphären, wo drüber gestritten wird, will man hier Politik haben oder nicht. Und es gibt auch eine sehr starke, wir wollen hier keinerlei politische Diskussion, wir wollen einfach nur hacken. Und ich, also mir fallen auch Hackerfilme ein in Deutschland, die auch sehr früh sind, die schon in den 80er Jahren ein eher unpolitisches Hacken machen. Ja, also das gibt es eben auch. Deswegen würde ich das bejahen und auf jeden Fall anders als in Amerika sehen. Das ist mir jetzt auch durch das aktuelle Thema nochmal aufgefallen. Aber es gibt auch das unpolitische Hacken in Deutschland auf jeden Fall.
Ich würde fast noch eine Frage nachschieben wollen, und zwar auch wieder an euch alle drei jetzt, aber nämlich die Frage, ist dieser Zusammenhang, also jetzt vielleicht nicht des ursächlich politischen, aber dieses Widerständischen beim Hacker im Film vor allem deswegen da, weil sich so besser Geschichten erzählen lassen? Also vielleicht gibt es nicht sozusagen vielleicht in der Hosenwelt viel mehr sozusagen Hacker und Hackerinnen, die einfach sozusagen gerne irgendwie hacken aus Spaß an der Freude und weder politisch noch widerständisch sind, aber halt wenn man im Film eine Geschichte erzählen will, dann muss die ja immer meistens gegen was gehen und dann erzählt es sich halt einfacher, wenn du halt eine Figur hast, die was bekämpft oder etwas erreichen will oder so.
Ja, es ist schon ein bisschen in der Hacker-DNA. Am Ende musst du oft gegen jemanden kämpfen, du willst am Watt ran, schon die frühen Hacker, ja, müssen sich irgendwie Zugang zu Systemen irgendwie besorgen und dann gibt es diese ganze Fraktion Knowledge Brings Fear, also diese Hacker, die viel wissen, ja, die müssen eben auch damit umgehen, mit der Verantwortung, die damit kommt und so. Also da vieles ist, glaube ich, in dieser ganzen Hacker-Geschichte schon drin. Mhm. Also auch jenseits jetzt der Filmwelt. Mhm. Und dann natürlich, glaube ich, es hat sogar noch zugenommen, Computer haben heute eine andere Bedeutung, ja. Die sind in alle Lebensbereiche hineingeschlichen und so. Deshalb denke ich mal, dass das politische zugenommen hat. Also
okay.
Aber wahrscheinlich würde man im Film auch immer Gegenbeispiele finden, nicht wahr? Also
ja, aber was er sie nicht falsch macht, also es gibt es auch, ne? Es ist ein Nebeneinander, ja.
William?
Tja, meinetwegen doch. Also Constanze hat an die Hacker-Ethik angedeutet und das finde ich ganz punk. Also Hacker-Ethik ist teils Datenschutz und teils Informationsfreiheit und das wird sofort politisch. Und meinetwegen hat das doch mit den 68ern zu tun und diese Generationsprobleme, die an das deutsche Universitätssystem kommen. Und das merkt man bei 23, dass wir dann anders im Film Who Am I? In Who Am I? Als diese Figuren diese Eulenspiegelei gegen eine faschistische Partei machen, ja, muss man fragen dann, inwiefern ist das realistisch? Hat der Chaos Computer Club gegen ähnliche Gruppen gehackt in der Vergangenheit? Das könnte doch gefährlich sein, oder?
Ja, also, aber ich glaube, das ist halt auch die damalige Zeit. Der Film ist halt auch 10 Jahre alt. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass ziemlich parallel dazu bei den damaligen Kongressen, die natürlich nur in Fülle so groß waren wie heute, also der Chaos Communication Congress, wird immer noch so richtig Fame-Seiten, welche irgendwie NPD-Seiten, weil damals die populärste rechte Partei war, wieder mal defaced wurden und so. Also da gab es ja diese
Szene. Defaced heißt, jemand bricht eine Webseite an und spielt dann ja, sozusagen genau. Eine eigene Grafik meistens auf.
Genau, oder welche Datenbanken von irgendwelchen rechten T-Shirt-Shops erbeutet wurden. Das war eine Zeit lang sehr populär und ich glaube, der CCC ist explizit links, wenn man das von, auf der politischen Skala sehen wollte. Hat er auch, glaube ich, mit der Zunahme von dem Einfluss der rechten Parteien hier in Deutschland, glaube ich, auch sehr viel deutlicher nach außen hin macht. Also vor allen Dingen auf den Kongressen. Aber zumindest aus der Geschichte, wie ich sie kenne, ich bin seit ungefähr, oh Gott, ich glaube jetzt schon bald 20 Jahre oder so im CCC, war das schon immer so. Also ich hab nie einen CCC erlebt, der nicht politisch war. Aber wir haben, wenn es jetzt an die Filme geht, meistens auch immer die Filmemacher beraten, wenn die zu uns kamen, meistens in sehr frühen Phasen, die auch diese Komponente drin haben wollten, die anderen, die so eine klassischen CSI-Hacker, ja, die irgendwie, du wirst schon immer 3 Minuten hacken und dann sind sie drin, machen, die kommen ja nicht zum CCC und fragen, ob das eine sinnvolle Idee ist oder so, sondern die machen ihre komischen.
Aber könnte man hier auch sozusagen so, also beim Hacker im Film, jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, auch so ein Triptychon aufmachen? Es gibt sozusagen den guten Hacker und der gute Hacker ist meistens auch links. Es gibt den bösen Weltzerstörung, ich mache euch alle kaputt, Hacker. Und es gibt sozusagen den Hacker als neutrales Werkzeug für die Detektivgeschichte. Oder CSI oder was du gerade, kann man das so, Kaspar, hast du da?
Na, ich würde ja weiterhin nicht den guten Hacker so richtig sehen im Film, aber sag mal, den Link, es gibt im Rollenspiel, gibt es chaotisch neutral oder so.
Chaotisch gut.
Chaotisch gut, ja. Genau, es gibt chaotisch gut, glaube ich, im Rollenspiel Dungeons and Dragons, den sehe ich eher und der ist eher der linke Hacker, da würde ich dann mitgehen, ja.
Also also für alle Nicht-Rollenspieler, chaotisch gut meist will das Gute in der Welt, ihm ist aber das Gesetz relativ egal.
Ja.
Und er macht sozusagen eher das, was er selbst als gut hält, als sozusagen sich mit juristischen oder auch philosophischen Diskussionen oder Reflexionen auseinanderzusetzen.
Ja.
Sag ruhig, Will.
Ja, also mittlerweile gibt es dann immer ein Risiko, das man annehmen muss, wenn man so einen Hack macht und dann kommt die Frage, ist das, was legal ist, das Richtige oder muss man etwas Illegales machen, um das Richtige zu schaffen?
Aber Hacker in Filmen müssen doch immer was Illegales machen, oder?
Ein bisschen
zumindest. Das ist doch Teil ihrer Geschichte des Hackers in Films, ist doch, dass er immer Illegales macht.
Und man muss Spaß dabei haben.
Ist das so?
Ja, ist das so?
Ist das bei der Filmfigur so? Kaspar schüttelt den Kopf, nein?
Also erstmal muss er nichts Illegales machen, wenn man zum Beispiel MacGyver als Hacker definiert, der ja nicht immer unbedingt illegal handelt. Ich weiß, in der ersten Folge MacGyver verschließt er einen Schwefelsäuretank mit einer Tafel Schokolade. Das ist sein Hack.
Würde aber sagen, dass also MacGyver jetzt eher die Kategorie Ausnahme bestätigt die Regel ist, oder?
Ja, wenn man jetzt über Hackerfiguren, Film.
Naja, eben, genau.
Ja. Na, im Grundsatz würde ich schon sagen, dass es eigentlich stimmt. Oder meistens ist irgendwo mehr oder weniger irgendeine Komponente, wo man Grenzen übertritt, wo man auch weiß, das hätte man vielleicht nicht legal nicht tun dürfen.
Ja, aber Tron, da hackt, also oft sind es auch, also es gibt ja oft Evil Corporations, die Gesetze oder die Regeln aufstellen, die gesetzeswidrig sind. Also wenn wir uns darauf einigen, es geht nicht um Gesetze, sondern es geht um Regelverstöße, wer auch immer die aufgestellt hat, dann bin ich dabei.
Mhm. Okay, okay. Der Regelverstoß als inhärentes Merkmal des Hackens.
Ja.
Sag.
Also, dazu kommt auch eine graue Zone, nicht nur von Ethik, sondern von Legalität. Also im Billion Dollar Code machen sie etwas mit Daten von NASA, das etwas fragwürdig ist. Ob das illegal ist, sagen sie, jein.
Genau. Und ich finde, hier ist übrigens ein, also auf der realweltlicher Bezug, ganz ohne Frage, ja, denn das ist ja auch tatsächlich bei Hackern bis heute und war auch schon früher immer Teil des Denkens und Debattierens. Also wo sind die Regeln, welche kann ich davon übertreten, welche sind ethisch vielleicht zu rechtfertigen, obwohl sie legalistisch vielleicht nicht zu rechtfertigen sind und was ist mit diesen von Kaspar eben angesprochenen Evil Entitäten, ja? Heute würde man sagen fette Tech-Konzerne, die sozusagen durch Oligopole oder Monopole bestimmte Regeln setzen. Die waren schon immer da in der Geschichte CCC, aber auch in anderen Hacker-Szenen, also dass man gegen die kämpfen muss. Und das spiegelt sich, finde ich, in vielen Filmen. Und ja, gut, jetzt bei The Billion Dollar Code ist es halt eher dieses Gerichtliche, aber im Hintergrund ist der Konflikt ja auch zu sehen.
Mhm. Ich, ich finde auch in Billion Dollar Code, also für mich müsst ihr sagen, ob das stimmt, sagen, finde ich so ein bisschen eine Ausnahme, weil das Hacken sozusagen dann ein Business Case auch ist. Ne? Also im Prinzip ist hier das Hacken sozusagen, das ist nur die Hintergrundgeschichte für das eigentliche Ding. Also so kam es mir zumindest vor.
Ja.
Und die Frage ist sozusagen das, was Billion Dollar Code da macht, eine Ausnahme, wenn man über Hackerfilme redet sozusagen. Also sind Hacker eher sozusagen sonst so diese Hands-on-Dinger und nicht sozusagen Teil einer großen Institution oder Business? Ja, Kaspar? Ja.
William hat in seinem Buch auch sehr schön mit aufgeführt, how to sell drugs online fast als Hacker-Film im weiteren Sinne oder Hacker-Serie. Da geht es ja eigentlich in Anführungsstrichen nur darum, dass Drogen verkauft werden, übers Dark Web, glaube ich, auch am Anfang. Und da geht es ja auch um Business Case und zwar auch auf einer realen Vorlage. Also das passt vielleicht dazu, dass wir es jetzt nicht nur einen Billion-Dollar-Code haben, sondern einen sehr, sehr ähnlichen Fall. Also irgendwie stehen, finde ich, in einem Zusammenhang die beiden Serien, weil beides Mal geht es um einen Business Case, der aus so einem Hacker-Gedanken irgendwie kommt.
Diese zwei Fälle sind aber ganz unterschiedlich. Nämlich sehen die, wenn ich sie nennen darf, die Künstler von Art&Com ihre Arbeit als Kunst, nicht nur als Betrieb oder zum Profit. Im Vergleich, How to Sell Drugs Online ist der Moritz, heißt er, mit seinem Ego befassen. Ja, und meinetwegen haben echte Superhelden, wie aus den Marvel-Filmen, dieses existenzielle Problem nicht. Probleme. Also, was ist das Richtige? Ist das illegal? Vielleicht Batman, aber sonst, ja, sehe ich nicht. Und ja, ist das, was ich mache, Kunst? Ja, oder kreativ?
Also, ich finde, es hat noch einen anderen Aspekt bei The Billion Dollar Code. Also, wenn ich mir so die frühen Hackerfilme angucke, von denen ich bestimmt mehr gesehen habe als sozusagen die neuzeitlichen, dann fällt halt auf, dass es gibt kein Berufsbild Hacker. Es sind so mehr so Autodidakten und irgendwie so Wunderkinder oder sie haben irgendwelche speziellen Fähigkeiten. Und heute gibt es ein Berufsbild Hacker. Es gibt eine ganze Szene sozusagen, die aus verschiedenen Sichten das beruflich tut. Und mittlerweile auch in aufgefächerter Form. Ja, das sind ja nun beileibe nicht nur Hacker, die im Auftrag zum Beispiel in Systeme einbrechen, weil der Besitzer der Systeme sie dazu auffordert oder so, sondern das ist ja auch eine ganze Beratungsbranche mittlerweile. Also Leuten helfen in der Defensive gegen Angriffen, in der Analyse von Angriffen. Also heute gibt es ja richtig ein Berufsbild. Und ich finde, so langsam sickert es auch in diese Filmwelt ein. Und da ist für mich The Billion Dollar Code mal ein Beispiel. Das wird nämlich trotzdem, Art&Com jetzt bestimmt nicht gerade ein typischer Fall, das ist von Company, aber es hat ein Company.
Aber ich wollte gerade fragen, so, ist das noch Hacking im Sinne von, wie man auch fragen kann, ist etwas noch Indie oder ist etwas noch Punk? Ne? Also wenn ich für eine Billion Dollar Company irgendwie Defense, also Computer Defense mache, bin ich dann noch ein Hacker?
Ja.
Oder ist das sozusagen so, wie zu sagen, die späten Toten Hosen sind Punk?
Ich würde klar bejahen, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich Leute Hacker kenne, die das heute faktisch tun. Ja? Egal, ob sie jetzt für eine kleinere Klitsche arbeiten oder für eine große Klitsche. Meine persönliche Meinung ist, wenn du in der Defense bist, dann bist du schon noch Hacker.
Okay, weil ich hatte es, oder das mediale Bild, das fiktionale Bild vom Hacker ist immer auch das der Unabhängigkeit. Und die Frage ist es dann noch gegeben, wenn man, naja genau, das ist die Frage sozusagen, ist das noch so und wird das dementsprechend oder ist das einfach ein altes Bild, was nicht mehr so ist? William, was sagst du denn?
Also in den Filmen, wenn die Hauptfigur versucht, etwas allein zu schaffen, kommt das immer zum Katastrophe. Also man braucht die Hacker-Freunde, um zu kollaborieren. Deswegen würde ich euch fragen, ob diese Entwicklung positive Wirkung hat, dass man jetzt kollaborativer wird und dass das Hacken verbessert. Oder gibt es noch Einzelgänger, die alles allein zu schaffen versuchen?
Ich glaube eigentlich, dass es die noch nie gab. Wenn man sich die frühe Hacker-Ethik ansieht, auch die es schon vor dem TTC gab, also sozusagen Stephen Levy im Original, war ja eigentlich diese Teile Wissen immer dabei. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich enorm wichtig. Aber wenn man es jetzt wieder bezieht auf die heutige Hackerwelt, dann ist das in jeder Hinsicht professionalisierte Arbeitsteilung. Denn keiner kann die Fähigkeit alleine haben, auch nicht mehr in der Defensive. Also die Professionalisierung in diesem Hackerfeld, die ist natürlich genau mit dieser Arbeitsteilung verbunden und mit dem Information Sharing. Aber auf dieser sozusagen ehrenamtlichen Ebene, ja, in den Hacker-Szenen, bevor das irgendwie mal ein Berufsbild wurde, war das, glaube ich, schon immer drin. Also bevor der CCC angefangen hat, die Hackerethik sozusagen in Deutsch umzuschreiben, war das ja schon Teil. Würde ich zumindest so sehen. Kasper guckt so im Mittel.
Ja, na, ich denke gerade drüber nach. Ich glaube, es hängt halt sehr stark mit der Technikgeschichte zusammen. Also in den 80er, 90er Jahren war es schwer, Informationen zu teilen, einfach auf rein technologischer Basis. Und heutzutage ist es der Norm. Heutzutage ist es schwer, Informationen nicht zu teilen. So.
Also heute musst du sie teilen, um Komplexität herzunehmen.
Ja, genau. Also ich meine, also damit wollte ich erstmal sagen, heutzutage ist es der Normalfall, sowas wie GitHub zu benutzen, ein Tool, um Code zu hosten. Das ist eine bekannte Plattform und da können mehrere EntwicklerInnen gleichzeitig an Code arbeiten. Das ist so ein quasi Standard, den benutzen viele. Das wäre vor 30 Jahren schwierig gewesen, so zu arbeiten, auch wenn es solche Ansätze gab. Und deswegen sind die Tools heute da und gleichzeitig werden sie benötigt, weil wenn an einem Hack gearbeitet wird, wir können ja mal ein Beispiel geben, auf dem letzten Kongress wurde gezeigt, wie ein Zug wieder reanimiert wurde, sehr spannend, weil das ein hochkomplexes Ding war. Und da mussten aber mehrere Personen dran arbeiten, weil das die technische Kompetenz einer Person überfordert, weil eine muss sich sehr gut mit Hardware auskennen, eine mit bestimmten Komponenten von Software, weil Software- und Hardwareprojekte so komplex sind, dass mehrere Personen dran arbeiten müssen.
Ein wunderbares Beispiel.
Ja, oder? Das passt gut, genau.
Ich weiß nicht, wie du es sehen würdest. Du kennst sicherlich, ich frage jetzt Will, sicherlich auch diese frühe Form der Hackerethik und ob das nicht schon immer mit dabei war, dass man gar nicht alleine kann, sondern quasi kollaborieren muss.
Ja, und in den Filmen gibt es immer einen Visionären, würde ich sagen, ein Robin Hood. Aber ja, der fiktive Robin Hood braucht auch seine Räuberbande, um erfolgreich zu sein, um dem Publikum zu helfen.
Aber also jetzt klingt es gerade so, als wären Hacker in Filmen sozusagen immer Teil einer Bande. Und ich überlege jetzt gerade, ist das wirklich so oder nur in den Filmen so, wo das im Mittelpunkt steht? Und ich hatte ja ganz am Anfang noch sozusagen diese Vermutung gehabt, es gibt den Hacker als Sidekick, ne? Also wie in Die Hard 4 oder so. Ist das, aber da sind die schon immer Teil sozusagen einer dann im Film unsichtbaren, aber es ist immer Teil, dass sie klar sind, sozusagen Teil einer Welt, ne, wo sie auch, ja.
Information näher holen.
Einer Subkultur irgendwie.
Genau,
ja.
Genau, Teil einer Subkultur.
Hm? Stimmt, das Wort Subkultur ist heute noch nicht gefallen.
Ja, Gott sei Dank haben wir das gesagt.
Ich habe aber noch eine andere Frage und zwar, mein Eindruck von Hackerfilmen ist immer, dass die immer auch, also wir reden jetzt immer über deren primäre Elemente, ne? Also dem Umgang mit Rechenmaschinen und dem Widerstand gegen ein System und dem Regelbruch und so weiter und so fort. Ich habe aber das Gefühl, Hacker in Filmen sind grundsätzlich auch Leute, die irgendwie noch eine Übersetzungshilfe für den Rest der Menschheit brauchen. Also ich habe das Gefühl, es gibt sehr oft noch, dass die Hackerfigur noch eine Figur an der Seite hat, die dafür zuständig ist, mit dem Rest der Gesellschaft zu interagieren. Also gerade so, als wäre der Hacker auch eine komische Maschine, die von der Gesellschaft bedient werden müsste. Und das ist selbst in dem Film, also jetzt wieder Spoiler, selbst in dem Film Who Am I, das ist ja eine Geschichte von vier Hackern. Und da gibt es einen, der ist sozusagen immer die Schnittstelle zu den ganzen sozialen Fertigkeiten. Und da stellt sich am Ende heraus, der ist gar kein echter, in Anführungszeichen, Hacker, weil er gar nicht programmieren kann, sondern nur ein Script-Kiddie ist, wie er von sich selbst sagt. Also jemand, der sozusagen nur Dinge kopiert und nicht selber das wirklich kann. Und ist das auch eine Gemeinschaft, die ihr in der Hacker-Erzählung in Filmen seht, nämlich dass der Hacker so ein bisschen als sozial unbedarft dargestellt wird, also als ob es so einen Zusammenhang gäbe zwischen ich verstehe Computer, deswegen verstehe ich Menschen nicht. Ist das was Hacker-Filme und Filmhacker erzählen?
Doch, Film? Doch. 23 in Who Am I gibt es Hauptfiguren, die sozusagen zu fern in den Himmel gegangen sind. Und sie brauchen Nebenfiguren, Sidekick-Hacker, die sie zurück in die Welt bringen. Und es ist andersrum in Billion Dollar Code. Also die Nebenfigur braucht die Hilfe der Hauptfigur, um seine existenzielles Problem zu lösen.
Ich gebe einfach an euch noch weiter zu dem, was William gerade gesagt hat, dass der Hacker also immer jemanden im Prinzip braucht. Seht ihr das auch so?
Und ist das nicht Teil der Identität eines Genies, dass wenn man so viel weiß, hat man Probleme zurechtzukommen mit der Menschheit?
Das stimmt. Das Geniale haben wir, glaube ich, auch noch nicht angesprochen.
Also ich versuche das gerade durch so Filmbeispiele mir durch den Kopf gehen zu lassen. Die Frage ist für mich jetzt, kommt der Hacker oder die Hackerin alleine in der Welt zurecht oder nicht? Ja, also muss jemand dabei sein? Und es gibt auf jeden Fall Hacker, die irgendjemanden brauchen, der sie durchleitet. Das ist ja auch ein bisschen ein Klischee. Ja, der Nerd, der irgendwie nicht so richtig weiß. Es gibt aber auch extrem selbstbewusste Charaktere. Wir hatten vorhin über Lisbeth Salander gesprochen. Die kommt zurecht. Ja, so.
Die kommen echt zurecht.
Genau. Auf ihre Art.
Auf ihre Art, ne?
Aber sie kommt zurecht.
Ja, aber also ja, aber ich frage mich schon, ob hier sozusagen eine Erzählung tradiert wird, die man auch gerne benutzt, weil sie halt das Erzählen einfacher macht. Ne? Also wenn ich in einem Film eine Geniefigur habe oder jemand, der sozusagen die Schnittstelle zum komplexen System ist, wenn ich dem dann sozusagen wieder eine Schwäche anhängen kann, dann ist das ja was, das macht das Erzählerische einfach. Ne? Er wird dann eben nicht so sehr zum Superheld und gleichzeitig tradiert es ja das Klischee vom weltfremden Technik-Nerd, der irgendwie sozial so ein bisschen inept ist. Von daher frage ich mich schon, ob das narrative Faulheit auch ist, das sozusagen immer weiter zu tradieren.
Ja, aber ich glaube auch realweltlich wird Hackern sehr oft irgendwie so eine Genialität zugeschrieben oder oder jedenfalls mehr als notwendig bewundert, was sie mit Computern können. Also ich erlebe schon gerade so bei Leuten, die eine gewisse Ehrfurcht vor Technik haben, die ist ja relativ verbreitet, dass Menschen auch eine gewisse Angst vor Technik haben oder sich ein bisschen ohnmächtig fühlen, dass derjenige, der diese Technik beherrscht, überhöht wird. Das erlebe ich in der Realität auch. Insofern spiegelt sich da, glaube ich, nur was wider, warum soll ein Filmemacher das anders sehen als viele Menschen in der Realität. Und es gibt so einen Übersprung, dadurch, dass Hacker auch in den früheren Filmen immer so als genial und so als mit übermäßigen Fähigkeiten dargestellt werden, reproduziert sich das ja auch. Auch in der Realität, finde ich.
Also ich muss ganz kurz eine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Ja. Ich habe ein paar Jahre auf dem Dorf gelebt, jetzt in den letzten Jahren. Und mir wurde irgendwann zugetragen, dass über mich dort die Geschichte kursierte, man solle es sich nicht mit mir verscherzen, weil ich könnte dann die Konten der Person hacken. So. Weil ich halt irgendwie, naja,
Hackfähigkeiten.
Weil ich irgendwie was mit Technik und das war so, und ich konnte auch nie erklären, was ich als Dayjob arbeite. Und weil du hast gerade gesprochen von so einer narrativen Faulheit und Constanze hat, glaube ich, gegengehalten und gesagt, nee, das ist einfach die Geschichte, die in der Gesellschaft kursiert. Deswegen ist das nicht die Faulheit, sondern das Wiedererzählen einer Geschichte. Und ich würde da mitgehen, dass das Tatsache, also die mehr geht um.
So. Ja, das ist das, was ich mit narrativer Faulheit meine. Ne? Also ich tradiere das Klischee weiter, statt mir die Mühe zu, also ne, gerade im Deutschen, wir haben ja festgestellt, im deutschen Bezug ist immer sozusagen die Lust an der Authentizität. Ne? Also das soll also was haben. Und wenn ich dann sozusagen aber bei der einen Sache sage, na gut, aber es ist schon irgendwie sehr praktisch, wenn auch ich erzählen kann, wie irgendwie wir nerdy und unbeholfen, die in sozialen Situationen sind, das ist, ja, weiß ich nicht, würde ich mir mehr wünschen.
gehen wir kurz zurück zu den Archetypen,
ja,
die Markus am Anfang erwähnt hat. In diese drei Fälle, dass eine Figur, die sehr schüchtern ist und eine, die ganz charismatisch ist. Mhm. Und ja, kommt auf den Fall an, welche existenzielle Probleme hat. Aber man merkt, ja, das ist ganz symbiotisch. Man braucht einander. Also in 23 braucht Karl Koch seinen Freund David. In Who Am I braucht Benjamin den Max. Und in Billion Dollar Code ist es Carson und Yuri. Und ja, wenn sie sich trennen, dann schaffen sie nichts.
Also vielleicht versteige ich mich jetzt gerade total, aber ich habe auch manchmal sozusagen so ein bisschen den Eindruck, dass, ne, wenn man Hacker als Helden sind, dass das auch so ein Vehikel ist. Man könnte es sogar transportieren im Sinne, vielleicht hat die Welt Angst vor Hackern, ne? Also wenn die jetzt nicht nur die digitale Welt kontrollieren, sondern auch noch sozial empathisch fit sind, dann hält die ja niemand mehr auf. Dann sind wir alle verloren. Hacker als Weltherrschaft.
Also es gibt so eine Figur, die mir einfällt, ja, in Passwort Swordfish. Ja. Der Hacker, der sieht cool aus, gespielt von John Travolta, glaube ich.
Robert Redford meinst du, oder?
Nicht John Travolta, war völlig falsch, aber hier so ein, ich sag mal, so ein schicker Amerikaner.
Ja,
das ist ein schnittiger Typ. John Travolta. Ja. Also ein schnittiger Typ jedenfalls. Und es gibt eine Szene, die sexuell auch sehr explizit ist, wo, sagen wir mal, an ihm, ich umschreibe es jetzt mal jugendfrei, sexuelle Handlungen vollzogen werden, während er einen Hack ausführen muss unter Zeitdruck.
Hugh Jackman?
Ja, das kann sein. Genau. Ja. Okay. Genau. Wie komme ich denn auf John Travolta?
Der spielt auch mit.
Der spielt mit in dem Film.
Ja, aber der ist nicht der Hacker.
Nee, genau. Aber der spielt mit, aber genau. Ich habe die beiden verwechselt. Mein Namensgedächtnis. Jedenfalls sieht er ganz anders aus als die Hacker vorher. Wie ja auch in Matrix, die dann schon ein bisschen anders aussehen. Und das war aber auch eine verstörende Hackerfigur dadurch, Tatsache. Ja, ne? So,
ne? Jetzt muss ich aber auch Angelina Jolie sagen.
Oh, einer der besten Hackerfilme überhaupt jetzt.
Genau, also welcher, nur um es mal gesagt zu haben. Ne?
Ja, sag mal den Film nochmal.
Der hieß
Hackers, oder?
Hacker, ne? Und Hackers? Weißt du, wie der hieß?
Mit Angelina Jolie, der Hackerfilm?
Nee. Was? Du hast den Hackerfilm mit Angelina Jolie nicht gesehen?
Es ist ja kein deutscher Hackerfilm.
Ach stimmt, ja, ist ja kein deutscher Hackerfilm.
Also, ich finde einer der besten amerikanischen Hackerfilme, absolut, einfach weil er super lustig ist. Yeah. Einfach Hackers mit Angelina Jolie. Hack the Planet ist einfach kurzweilig.
Ja, und ist auch kulturell interessant.
Ja, und es gibt eine tolle Hack-Szene auch. Wir haben ja darüber gesprochen, wie zeigt man Hacken.
Ja.
Da gibt es einen Hacker-Battle, der, glaube ich, so dargestellt wird, dass ein Roboterarm immer Datasetten oder so aus einem Schrank rausholt um die Wette. Also da versucht man das durch so Robotertätigkeiten irgendwie darzustellen.
Um auf Speicherzugriff
zu. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall, kann man den sich angucken.
Vielleicht ist das dann wirklich auch die Stelle, wo wir dahin zurückkommen können. Zu der Darstellung, zu der guten oder schlechten Darstellung von Hacks in Filmen und jetzt auch sozusagen vielleicht auf das Deutsche, auf deutsche Film und Fernsehen zurückgegriffen. William, was ist denn für dich sozusagen die beste Analogie für was da im Computer passiert, wie sie in Filmen dargestellt wird?
Wenigstens diese Angst, dass man die ganze Welt beherrscht und dass es Bösewichten im Internet gibt, kommt vor allem in der Serie You Are Wanted vor. Das ist mit Matthias Schweighöfer, der ist ganz prominent in Deutschland. Aber die Serie schafft es zu zeigen, wie integriert alles heutzutage ist. Und wenn was integriert ist, dann ist es Teil dieses Systems und dadurch ganz hackbar.
Ich fürchte, wir haben jetzt ein bisschen aneinander vorbeigeredet, weil was ich meinte, ist sozusagen die visuelle Repräsentation davon, wie gehackt wird. Also wir hatten ja schon gesprochen über die U-Bahn, die das Darknet ist, in Who Am I? Und sagen, die Frage sozusagen, was daran, also an visuellen Repräsentationen von Hacking, was dir da aufgefallen ist, was besonders gut gelungen ist. Und ja, ich möchte nachher noch sozusagen zu den Fails kommen. Jetzt aber erstmal, was ist eine gute Repräsentation von Hacking?
Ach so, ja, wenn man auf dem Schirm Programmiersprache im Computer sieht, ja, ist das für normale Menschen so, okay, der Computer ist ganz kaputt und ja, hat ein Virus darauf. Und ja, da so wird es oftmals in jenen Filmen dargestellt. Also man versteht nicht, was auf dem Schirm passiert oder was der Schirm sagt. Man weiß nur, okay, ein Hacker hat das kaputt gemacht, sozusagen.
Aber hast du eine Analogie sozusagen, wo das eine gute Repräsentation hat? Also vielleicht sozusagen ein zweites Beispiel zu der U-Bahn, die das Darknet darstellt? Also wo da künstlerische Formen gefunden sind, die das ja, nacherlebbar, nachvollziehbar machen?
In 23 zum Beispiel ist man so am Telefon und man hat ein ganz altes Laptop dabei und man sieht auf dem Schirm, es gibt Lokalitäten und es gibt Nummern und Zahlen, die zeigen, ja, man hat reingehackt und dann kommt es zu Problemen. Ich finde die Darstellungen in 23 ganz realistisch, aber auch ja zeitgenossen.
Zeitgenössische.
Ja. Mir fallen zwei gute Beispiele ein. Ich finde eine Sache wurde gut in Wargames dargestellt aus den 80er Jahren, nämlich das Wardialing, also das Durchprobieren von Telefonnummern, um auf Daten zuzugreifen. Das wurde einfach gezeigt, das sah sehr schick aus. Und in den USA ist wohl zu Weihnachten dann auch der Verkauf von Computermodems enorm in die Höhe gestiegen, was auch spannend ist in Bezug auf der Wechselwirkung von Hacker-Szene und Film. Und dann noch ein anderes Beispiel, das vielleicht ein bisschen überraschend ist, Tron Legacy, eine Disney-Produktion. Da gibt es, Konstanze zieht die Augenbrauen hoch, da gibt es ein Hacker-Battle, wo also zwei Hacker sich bekriegen. Und auf der einen Seite sieht man, was der für Befehle eingibt im Computer. Und auf der Kommandozeile am Computer gibt es Befehle, die einfach auf Englisch sind und die sind sehr gut nachvollziehbar. Zum Beispiel Befehle wie Kill. Und in dieser Szene werden diese Befehle eingegeben und auch wenn Zuschauende nicht wirklich wissen, was dort passiert, ist es einerseits relativ realistisch, weil man benutzt diese Befehle, um zum Beispiel Programme, ich sag mal, zum Absturz zu bringen oder zu beenden und andererseits versteht sie auch jemand, der nicht programmieren kann und es gibt dazu auch ein Blogpost, wo der Visual Artist von Tron Legacy erklärt, wie es zu dieser Szene gekommen ist. Der hat sich da einfach eingemischt, hat gesagt, ah, lass uns das mal so machen. Und deswegen gibt es diese eine Szene in Tron Legacy, die ich wirklich richtig gut fand.
Also wenn ich jetzt ein Computer wäre, würde ich diese Antwort zurückgeben, weil ich ja nach deutschen Filmen gesagt habe, aber ich will mal nicht so sein. Konstanze?
Ja, ich werde keine Szene hinzufügen, aber ich muss ein Element des Hackings, was nie in Filmen dargestellt wird, hier unbedingt mal anmerken.
Zu den Fails kommen wir gleich.
Das ist kein Fail, das ist ein strukturelles, kulturelles Problem.
Ja, aber das Leute, ich bin wirklich, ich bin entsetzt.
Okay, dann schließe ich mich Will an. 23, die Darstellung finde ich natürlich, die zeitgenössische Darstellung finde ich heute schon wieder doppelt interessant, weil sie nicht nur das Hacking gut darstellt, sondern weil sie auch die Computertechnik dieser Zeit cool darstellt. Die ja viele einfach jetzt, wenn die heute sich den Film angucken, nicht mehr kennen können.
Aber du hast ja, oder ihr habt ja beraten bei Who Am I?
Ich noch nicht, das war vor meiner Zeit.
Bei Who Am I?
Ja, achso, ja.
So genau, das müsst ihr ja, wenn ihr da sozusagen mit dabei seid oder du, muss das ja besonders gut gelungen sein, oder? Gefragt, wie groß war denn die Diskrepanz zwischen deiner Beratung und das, was du nachher im Film gesehen hast?
Nee, ich würde nicht so sehen, wie bei 23 war, wo das ja eine richtig enge Zusammenarbeit war und da ja auch einfach, da waren Menschen, die dabei waren, die darüber berichtet haben. Das ist ja anders, als wenn du ein Screenplay bekommst oder eine Vorform war das sogar und dann setzt du dich mit denen mal hin und unterhältst, die klopfen so ein bisschen ab, was ist denn daran realistisch oder war das einfach unsinnig so. Und davon gab es mehrere Iterationen, aber das ist keine Filmberatung in dem Sinne, wie das bei 23 stattgefunden hat, sondern das ist mehr so ein, wie kann man das machen?
Na, aber trotzdem, also du sagst, das war sehr im Vorfeld, aber trotzdem hast du dann im Film Fails gesehen, wo du dann gedacht hast, so, boah, ich habe doch gesagt, das sollt ihr nicht so machen, oder haben die alles umgesetzt?
Also ich persönlich fand die, anders als Kasper vorhin gesagt hat, diese künstlerische Umsetzung mit den Tubes nicht so gelungen.
Warum?
Also ich fand das schon den Aspekt, wie man Anonymität jemanden begreiflich macht, der jetzt irgendwie selber noch nie Darknet benutzt hat oder so, schon, aber die Wiederholung war mir zu häufig. Ja, also es soll natürlich künstlerisch auch ein Muster sein, damit man wiedererkennt. Das ist mir irgendwie auch klar, das kann ich kognitiv verstehen, aber mir ging es auf den Kranz.
Okay.
Aber so jetzt fühlt man sich von den...
Kasper, okay. Ich würde jetzt zu den Fails kommen wollen. Und Kasper, du hast doch eine Szene mitgebracht aus dem Film, oder?
Die ja, ich habe aus Who Am I, das war lustig, weil wir haben im Vorfeld kurz gesprochen und da hatte ich gesagt, ich habe doch hier ein Who Am I. Ich lese mal kurz einen Dialog aus Who Am I vor.
Ja.
Benjamin war der eine und wie ist der andere Hauptcharakter?
Max.
Max, okay. Also Benjamin sagt, Also Max fragt Benjamin, hey, was hast du gemacht? Was hast du verbrochen? Er sagt, Benjamin, hab einen Uni-Server gehackt. Max, und wie bist du durch deren Access-Control gekommen? Benjamin, mit einem Zero-Day-Exploit. Jetzt muss ich kurz pausieren. Dieser Dialog macht Sinn.
Kurz Zero-Day-Exploit?
Genau, ich erkläre kurz. Okay. Also erstmal, der eine sagt, ich habe einen Uni-Server gehabt, kann man sich vorstellen. Das andere, wie bist du durch deren Access-Control gekommen? Also wie bist du irgendwie durch deren Firewall, was auch immer, Benutzer, okay, versteht man auch. Mit einem Zero-Day-Exploit heißt, er hat einen Crack verwendet, der noch nicht bekannt ist.
Eine Sicherheitslücke.
Eine Sicherheitslücke, die noch nicht bekannt ist öffentlich. Das nennt sich Zero-Day-Exploit. Bis dahin ist es gut. Und jetzt antwortet Max darauf, du kannst Maschinensprache lesen, einfach so. Und dieser Satz macht auf so vielen Ebenen keinen Sinn, dass es mir wirklich, weil ich dachte so, wow, endlich mal ein realistischer Dia, nee, doch nicht. Ja? Und ja, genau. Also
seit du davon erzählt hast, habe ich versucht, sozusagen so eine Analogie zu finden. Ich scheitere so ein bisschen, aber es ist so ähnlich, wie jemand sagt, boah, du hast diesen Kuchen gebacken. Und dann sagt der andere, ja, ich weiß, wie man Trecker auseinanderbaut. Es hat ganz am Rande was damit zu tun, genau. Aber es ist...
Aber ich habe immerhin ein Erklärungsmodell dafür.
Ja.
Ihr könntet mir vorstellen, wenn ich weiß, was ein Zero-Day-Exploit ist, aber die Null sieht in geschriebener Form, der denkt an Nullen und Einsen und dann denkt er an Maschinencode.
Oh mein Gott! Ja, wegen Zero und Null und Eins. Oh Gott,
Hier betonen, dass ich in diesem Stadion nichts mehr mit dem Screenplay zu tun hatte und keine Verantwortung übernehme.
Ja.
Kannst du dich an die Szene erinnern?
Das ist halt Diskrepanz zwischen der Realität und dem Realismus im Film. Das kommt auch in der Serie You Are Wanted vor. Also ganz plausibel, das Auto der Hauptfigur wird gehackt und er verliert Kontrolle des Wagens komplett. Ich finde das plausibel, wenn man an Teslas denkt, die in San Francisco ohne einen Fahrer sind. Aber dann gibt es fragwürdigere Hacks, zum Beispiel wenn ein Aufzug in einem Krankenhaus nicht mehr funktioniert, weil man das gehackt hat, ist das vielleicht übertrieben. Und es gibt in all diesen Filmen Übertreibungen.
Mhm. Genau. Also ich fand You Are Wanted unerträglich, was die Hackszenen angeht. Also eine nach der anderen hat mir körperliche Schmerzen bereitet.
Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir heute so viel drüber reden. Das müssen wir noch mal vielleicht ein bisschen erzählen. You Are Wanted ist eine Amazon Prime-Serie, glaube ich, gewesen. Eine deutsche Auftragsproduktion, wo Matthias Schweighöfer den Bösewicht, glaube ich, spielt. Der ist der Betroffene, genau. Also es geht um so einen Typen, der wird halt sozusagen von einem bösen Hacker unter Druck gesetzt, mehr oder weniger. Und da wollte ich übrigens fragen, William, ist das für dich eine deutsche Produktion, also im Sinne, siehst du die im selben Kanon wie all die anderen Sachen, die du beschrieben hast, oder versuchen hier deutsche, US-amerikanisches Hackerfernsehen nachzumachen?
Ja, das ist auch die Frage mit Billion Dollar Code, aber ich sehe die beide ähnlich, wie sie umgehen, und tja, ich finde das immer noch als Realismus. Also inwiefern das überdramatisiert wird, das ist eine andere Frage, aber es versucht halt die Realität darzustellen und sogar in der deutschen Kultur. Also ja, das gehört meinetwegen zu der Genre.
Ich muss jetzt unbedingt Kaspar fragen, ob er eine Szene konkret in Erinnerung hat, die ihm körperliche Schmerzen bereitet hat. Weißt du jetzt eine?
Ja, ich habe mir jetzt nochmal die erste Folge einfach nochmal angeguckt, um es aufzufrischen. Das fängt schon damit an, ich spoile jetzt ein bisschen, aber nicht zu sehr. Der Hacker guckt über sowas wie so ein Alexa-Screen-Bildschirm in die Wohnung rein und da steht das Kind. Der Hacker guckt dadurch, dass das Kind sich da geht der Bildschirm an, die Webcam, und dann sieht das Kind sich aber selber. Und ich frage mich, was soll das technisch? Also was, das macht überhaupt keinen Sinn, das würde ein Hacker nie machen. Es macht technisch keinen Sinn, was? Ja, vielleicht filmisch.
Das finde ich total interessant, weil dass das in dir sozusagen so wie ein Impuls, weil ich aus einer rein erzählerischen Perspektive dem Hacker sozusagen, das weiß man zumindest am Anfang nicht, ob der ein Ziel hat, sondern der will ja nur Stress machen.
Ja.
Und das finde ich sozusagen einem Kind ein Gerät anzumachen, das hat sie also nicht selber bedient, und sich dann sich selber zu zeigen, finde ich eine ganz valide Form, um so eine Art Horror in diesen, das kann man so mit Gaslighting auch verbinden. Ne? Okay. Was hast du da gemacht? Ich habe gar nichts gemacht, aber wieso ist dann die Kamera an?
Okay, also das fand ich total plausibel.
So habe ich das noch nicht gesehen.
Das ist interessant. Nicht,
Und ansonsten gibt es da immer so diese Szenen, wo Schweighöfer an seinem Rechner sitzt und dann immer so ganz viele Fenster so dramatisch auf und zu gehen. Und ich denke so, ja, oh, echt jetzt. Dabei, es gibt auch gute Szenen da drin, nämlich wo der dann seinen Computer neu aufsetzt. Einfach wirklich Windows neu installiert und davon genervt ist. Und dann denke ich so, ja, das ist auch, also da finde ich auch den Charakter nachvollziehbar. Der denkt, ich bin gehackt worden, ich installiere Windows neu. Schön, hat er gelesen, der Computerbild. Mhm. So, aber wenn er wirklich gehackt wird gerade immer, das ist jedes Mal, ich denke so, nee, echt, also da sind wir filmisch einfach schon weiter gewesen. Das fand ich sehr, sehr retro, was sie da gezeigt haben.
Mich würde wirklich interessieren, wie das hinter den Kulissen aussieht, inwieweit da Leute richtig beraten und dann irgendjemand anders sagt so, nee, wir machen das trotzdem so. Falls ihr Einblicke habt, schreibt es in die Kommentare oder uns eine Mail.
Oder beauftragt uns, wir beraten
euch. Also ja, es ist dasselbe Genre wie die anderen, aber ja, es ist noch mehr Richtung Hollywood, auf jeden Fall.
Ja.
Und deswegen kann es mit den Ängsten eines heutzutagigen Publikums spielen.
Ja.
Das stimmt.
Ich würde jetzt langsam auf die Zielgerade einbiegen wollen.
Oh nein.
Und Entschuldigung, dass wir heute keine 3 Stunden oder 4 Stunden Session machen. Und fragen wollen, die Art und Weise, über die wir jetzt gesprochen haben, also gerne auch mit Fokus auf deutsche Produktion, wie seht ihr die Wechselwirkung? Also William, bei dir aus der Ferne kannst du das ja sozusagen mehr oder weniger nur beurteilen. Die Wechselwirkung zwischen, wie verändern Filme das Hackerbild in der Öffentlichkeit und wie verändern vielleicht die Darstellung auch die Hackerwelt selber? Das finde ich, also vielleicht kann auch von euch einer was dazu sagen. Also wie, also gibt es mittlerweile Hacker-Manierismen, die vielleicht davon kommen, dass Hacker in den Medien oder in den fiktiven Medien sozusagen auf so eine Art Weise dargestellt. Also welche Wechselwirkungen gibt es zwischen der Darstellung von Hackern in Filmen und TV und den Hosenwelt-HackerInnen?
Ja, müsste man euch fragen, ob die Darstellung von Hackern euch beeinflusst irgendwie. Und ja, also das Streaming macht doch eine Wirkung. Also wenn man in Netflix etwas aus Deutschland schauen darf, dann hat man eine andere Position, die man überlegen könnte.
Mir fällt eine Frage, Entschuldigung, tut mir leid, die ich vergessen habe zu stellen. Und William, das wollte ich nämlich dich vor allen Dingen wegen der Außenperspektive fragen. Sind hackende Personen im deutschen Film und Fernsehen nur Männer?
Nein, aber die Hauptfiguren doch. Also man sieht in You Are Wanted, es gibt Frauen im Zimmer. Und das ist der Fall bei all diesen Beispielen, dass es Frauen im Zimmer gibt. Mhm. Und ja, doch in 23 hat Koch eine Beziehung mit einer, die immer da ist und teilnimmt. Aber ja, leider gibt es keine Hauptfigurinnen bisher in solchen Filmen. Also in Dokumentarfilmen doch, aber in, sagen wir, Feature-Films gibt es keine Frau in der Hauptrolle als Hacker bisher.
Es gibt ja diesen Bechdel-Test, der ist ja mittlerweile auch umstritten, aber sozusagen so als Daumenregel, finde ich, kann man immer noch kurz gucken, der sagt, der die Frage stellt, gibt es in Filmen sozusagen Frauen, die sich miteinander unterhalten über was anderes als Männer? Und ich fürchte sozusagen für Hackerinnen im deutschen Film und Fernsehen ist die Antwort da ganz eindeutig nein.
Ne, wenn es keine gibt, wie sollen sie sich unterhalten?
Ja, also, genau, sie sind halt nur im Zimmer, sie sind halt Beiwerk, oder Kasper?
Ja, würde ich auch, also im deutschen Film nein. Ja.
Da fällt euch denn einer in einem Ami, also gibt es, fällt euch jemand?
Na, ihr habt ja schon genannt, die
Angelina Jolie
und Austin Stieg Larsen-Verfilmung.
Oh, ja. Ich gar nicht, ihr habt keine Ahnung, wie oft ich darauf angesprochen wurde damals, es gab ja 2 Filme davon, ne? Ja. Unglaublich, weil das so selten war.
Ja.
Ich war überschwemmt von Presseanfragen, als diese Filme rauskamen. Da war ein zeitlicher Versatz. Also es gibt übrigens eine schwedische oder skandinavische Produktion und eine Ami-Produktion, oder?
Genau, die schwedische ist besser.
Ich finde auch, natürlich.
Wie immer. Genau, die.
Man sollte auch die Serie erwähnen, Biohackers, das ist ja eine deutsche Serie mit einer Frau in der Hauptrolle, aber das ist, sie experimentiert, aber nicht nur mit Computern, nicht mit Programmiersprache.
Der Bechdel-Test wird ja auch nicht bestanden, wenn es nur eine Frau als Hauptrolle gibt, ne? Das ist eben das Wichtige, es muss eine zweite geben.
Sie könnte sich mit einer Nebenrolle über was anderes
unterhalten. Genau, aber beide müssen einen Namen haben und sie müssen sich unterhalten und nicht über Männer und da wird es tatsächlich dann schwierig.
Ja. Wie würdet ihr Trinity, also weil Matrix ja sozusagen auch so, also würdet ihr Trinity, also den Charakter von Carrie Ann Moss in Matrix sozusagen als weibliche Hackerin oder als Beiwerk?
Ach, die ist schon Hacker, aber reden tut sie nicht viel.
Na, beides, weil auch wieder sie, und das soll jetzt nicht abfällig klingen, sondern wirklich als filmische Beschreibung, sie ist halt auch sexuelles Objekt für den Hauptcharakter nachher. Also er erobert sie ja, also doch wieder so ein ganz klassischer Plot. Das heißt, sie ist nicht eine unabhängige Nicht-Sex-Partnerin.
Ja, ja, aber Keanu Reeves ist bitteschön auch echt ein Sexobjekt. Aber was für jetzt? Also ich will es ja nur mal nicht unerwähnt lassen. Es ist nicht so mein Fall, aber...
Ich wollte gerade sagen, wir möchten in die Kings, der Sprecherin des Chaos Computer Clubs, an dieser Stelle nicht weiter eingehen, sondern zurück zur Frage kommen, welche Wechselwirkung ihr zwischen der Darstellung von Hackern, wie wir jetzt gelernt haben, im deutschen Film und Fernsehen seht mit dem Rest der Welt.
Für mich ist das relativ deutlich. Ich manchmal in den letzten Jahren Vorträge darüber gehalten, irgendwie die fünf schlimmsten Mythen zu die Banken, ja, über Hacker. Weil ich glaube, dass es eine starke Rückwirkung gibt, aber weniger von diesen deutschen Filmen.
Ja.
Ich glaube, dass die deutschen Filme unter Deutschen immer noch sehr viel weniger gesehen werden als die Hollywood-Schinken. Hm. Und vor allen Dingen die Hollywood-Vorabendserien, also diese CSI-Hacking, ist, glaube ich, das Allerschlimmste, ja. Diese I need 3 minutes and I'm in und egal wo, ja. Und also wisst ihr, ne, diese. Ja,
zu zweit an einer Tastatur.
Ja, ja. Total. Also, und ich, mehrere Dinge, also wenn man darüber ernsthaft spricht und Leute sich für Hacker interessieren und zum Beispiel einen einladen, sodass man darüber spricht, dann kann man diese Klischees aus den Filmen immer wieder abrufen, weil Leute halt in ihrer Lebenswelt mit keinem Hacker in Kontakt kommen und ihre einzige Darstellung ist. Und deswegen ist, also für mich ist die extrem wirkungsmächtig nach wie vor. Darf ich jetzt endlich mal sagen, was da fehlt? Was mich so ärgert seit Jahren? Darf ich das jetzt sagen?
Ja.
Niemand liest da mal ein Manual. Niemand, es regt mich so auf. Also das Hackerleben besteht in hohem Maße davon, sich mal mit den sozusagen Details eines technischen Systems auseinanderzusetzen. Dazu muss man diese blöden Manuals lesen. Und nie taucht das auch nur auf. Es wird nicht mal erwähnt in den Filmen. Es regt mich auf. Read the manual. Read the fucking manual.
Ja, du hast recht.
Jawohl, ja. Das wollte ich jetzt hier endlich mal gesagt haben.
Okay.
Ja, das, also auch in meinem Hackerleben, das ist ja nicht nur Software, ja. Das ist auch Hardware. Du musst dich mit diesem System, mit den Spezifikationen beschäftigen. Macht überhaupt keinen Spaß, das zu lesen. Mhm. Und man muss auch lang, also weißt du, dieser ganze Vorlaufprozess findet Uni statt. Die sind immer schon alle auf einem gewissen Level, ja. Man muss sich nie einarbeiten in Systeme, das regt mich schon seit Jahren um.
Ja.
So, fertig aufgeregt.
Kaspar?
Ich würde es ähnlich beantworten, wie Constanze das indirekt oder direkt eben getan hat. Ja, es gibt eine Wechselwirkung auf jeden Fall zwischen filmischer Welt und Realwelt, aber die besteht auch in Deutschland nur sehr wenig auf der Basis von deutschen Produktionen. Mhm. Filme wie 23 und so sind keine Blockbuster, die irgendwie die Wohnungen vollgestopft haben mit Menschen, die geguckt haben, sondern die Klischees und die Sachen kommen vielmehr aus großen internationalen Produktionen, die aber auch eben aus Schweden kommen können, ja, plötzlich. Aber die deutschen Filme sind eher für mich immer etwas Retrospektives, das sich mit der eigenen Geschichte befasst, wie zum Beispiel auch diese RAF-Feature-Filme, ja. Mhm. Also da würde ich eher die deutsche Filmkultur sehen. Ja.
Wobei wir einen dabei hatten, den man hier als Blockbuster bezeichnen kann. Also Who Am I war auch kommerziellen Erfolg und also ja. Wurde von vergleichsweise.
Aber war das in Deutschland auch?
Ja.
Aber war er kommerziellen Erfolg oder war es sozusagen so ein richtiger
Erfolg? Also
Top
hat
Ten?
William in seinem Buch geschrieben, stimmt das nicht?
Tja. Tja. Keiner war ganz erfolgreich, ja. Besonders am Anfang. Aber dass man immer noch 23 sieht oder sehen möchte oder es ist wieder aufgetaucht. Ja, finde ich ganz interessant.
Das kann man natürlich auf zwei Arten lesen. Man kann halt sagen, das ist sozusagen ein so guter Film, dass man ihn jetzt immer noch sehen will. Man könnte auch sagen, seitdem ist halt einfach nichts gekommen, was dem das Wasser reichen kann. Das heißt, es ist auch so ein bisschen Dürre hier irgendwie. Zum Schluss habe ich noch zwei Fragen. Die erste ist, ob ihr kurz einen Tipp abgeben könnt. Es ist ja in der Medienwelt oder generell in der Welt sozusagen, findet ja leider oft Amerikanisierung statt. Ne? Und wir haben jetzt irgendwie You Are Wanted schon gesagt. Also das ist was, das orientiert sich halt sehr stark an Hollywood. Auch Who Am I kann man dem. Glaubst du, William, vielleicht wird sich, du hast ja deutsches Film, also Hacker in deutschen Film und Fernsehen als eigenständiges Gebiet untersucht. Glaubst du, dass es das in Zukunft auch noch geben wird? Also dass Hacker in deutschen Film und Fernsehen sich so sehr unterscheiden werden von US-amerikanischen Produktionen, dass sich das als Untersuchungsgebiet lohnt? Oder wird sich das einfach angleichen, weil es sich besser verkauft?
Das ist eine große Frage und ich meine, dass die Antworten von Kaspar und Constanze ganz schön das dargestellt haben. Und ja, Berlin ist auch schon amerikanisiert. Noch stärker in den letzten 10 Jahren, kann man sagen. Also, jein, es wird noch deutsche Vorstellungen von Herr Köln geben, aber das wird auch zum anderen Teil immer internationaler. Vielleicht nicht amerikanisiert, sondern internationalisiert.
Okay. Ich glaube auch, dass diese, jetzt schon mehrfach ist es ja gefallen, Netflix-Produktion oder Amazon Prime oder so, ich denke, die machen was. Meine Beobachtung ist, dass die meisten dieser deutschen Produktionen sind Co-Produktionen. Das heißt, da gibt es auch eine organisatorische Zusammenarbeit und auch eine, die sich auf ein internationales Publikum richtet, weil sie von vornherein so vermarkten. Wenn ihr euch anguckt, was zum Beispiel auch jetzt die aktuellen großen ARD-Produktionen sind in Co-Produktionen, die mit technischen Themen zu tun haben, die sind in Englisch gedreht mit deutschen Schauspielern. Das heißt, da gibt es ein Zugehen auf diese Märkte. Haben wir eigentlich schon über Bollywood geredet? Oder Nollywood? Aber na gut. Also mein Eindruck ist, dass es auch von
jetzt musst
von
du kurz sagen, was das ist.
Bollywood? Hallo, der größte Filmmarkt in Indien. Und Nollywood ist sozusagen ein afrikanischer Pendant. Also in, na egal, also ich habe mich selber wieder unterbrochen. Ich
du hast dich selber unterbrochen. Müssen wir jetzt nochmal ein eigenes Chaosradio über Bollywood und Nollywood-Hackerfilme machen?
Aus meiner Sicht müssen wir dringend diesen Podcast fortführen, weil wir auch nur wenige Aspekte ansprechen konnten. Wir müssen das unbedingt fortführen. Mhm. Und wisst ihr, wie wir das fortführen? Ich habe eine Idee, darf ich jetzt live hier on air sagen?
Mhm. Können wir ja im Zweifel rausschneiden. Raushacken, Entschuldigung.
So, komm, hau raus.
Naja, also ich meine, am spannendsten ist es doch letztlich so wie in Williams Buch, wenn man es am einzelnen Film und an einer einzelnen Figur festmacht. Ne? Mhm. Also wenn man sich ein konkretes Beispiel sucht und daran die Klischees oder Nicht-Klischees, die Darstellung des Hacks, das Kulturelle festmacht. Naja, gut.
Also ihr könnt schon mal gucken, ob hackercast.de noch frei ist. Vielleicht ist hier gerade ein neuer Podcast geboren worden. Kaspar, wolltest du auch noch zur möglichen Amerikanisierung, Internationalisierung von deutschen
Hackerfilmen? Ich fand schön, was William gesagt hat, dass Berlin ja auch amerikanisiert wurde. Als gebürtiger Berliner muss ich sagen, aua, ja. Also ist es natürlich komisch, mit jemandem, der gerade in Amerika ist, das als etwas Schlechtes darzustellen. Das dachte ich auch, das ist auch ein bisschen blöd. Aber ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist. Als ich Billion Dollar Code geguckt habe, war ich sehr berührt, emotional, weil ich habe meine Jugend in den 90er Jahren gesehen. Also ich war echt kurz, ich hatte so eine Träne im Knopfloch und habe so gesehen, so Orte wie die Seabase und Hacker Club, so vor Augen wieder in der Oranienburger Straße und dachte so, Mann, war das eine schöne Zeit hier, die war auch wirklich toll. So. Und es war interessant, das aber in so einer Produktion zu sehen. Ja, also da bringt das auch was Gutes hervor, weil auch das Geld da ist, um diese Zeit wieder aufleben zu lassen. Das kostet ja auch Produktionsgelder, das alte Berlin darzustellen. Aber so wie sich Berlin verändert, werden sich auch die Filmproduktionen verändern. Das denke ich auch. Mhm. Ja.
So, dann.
Ich sage, ja, wenn ich sagen darf, ja. Berlin ist noch meine Lieblingsstadt. Und also je mehr die Rolle eines deutschen Hackers sich ändert, ich meine internationaler, desto mehr wird das bei den Filmen reflektiert. Also die Filme sind eine Reflexion der Realität, auch wenn sie übertrieben sind.
Okay, so dann allerletzte Abschlussrunde mit der Abschlussfrage, mit der Bitte um kurze Antwort. Wenn man sich jetzt diesen Podcast angehört hat und vorher noch nicht, also jetzt nicht irgendwie gerade innerlich seine eigene Bibliothek durchgeht und denkt, sondern wenn man jetzt nur in das Thema einsteigen will, als Empfehlung und vielleicht als Positivempfehlung, also nicht sozusagen schlimmster Hacker-Fehlfilm, sondern der eine Hacker-Film, wo ihr sagt, wenn man einsteigen will, Kaspar zeigt, er möchte gerne 3 Titel sagen, na gut, aber ihr anderen müsst nicht 3 sagen, also euer Lieblings-Hacker-Film oder wenn es sein muss, eure 3 Lieblings-Hacker-Filme oder Serien. Dann Kaspar, fang doch mal an.
Okay, also ich muss einfach 23 sagen, das ist historisch auch interessant. So, da lernt man was über Geschichte. Ich finde Hackers aus Amerika ist einfach witzig, das ist popkulturell wichtig. Und einen Film möchte ich noch pitchen, den wir gar nicht genannt haben. 1987, Deutschland, der Film Peng, du bist tot, wo Rolf Zacher einen Hacker spielt und der aber enorm interessant ist in der Darstellung von Hack. Und den gibt es auf einer Videoplattform irgendwie umsonst zu gucken, glaube ich, wenn man da irgendwie nach Peng, du bist tot googelt. Ja.
Also ich könnte mich bei den allen 3 anschließen. Es liegt aber daran, dass wir über Peng, du bist tot, man kein Schwein kennt, schon mal den Sprachraum vor langer Zeit.
Ja.
Von den Büchern, die William im Buch hat, würde ich, glaube ich, am ehesten The Billion Dollar Code angucken, weil das eben auch, ja, die Stadt ist da schön porträtiert, die Charaktere haben eine gewisse Tiefe, also einfach eine schöne Art, finde ich. Ansonsten, ich überlege gerade, ob ich noch einen Film kenne. Also ich finde nicht uninteressant, sich, wenn man sich ein bisschen für dieses kulturelle Hackerbild interessiert, die Matrix-Trilogie, ist das eine Trilogie? Ja.
Nee, Quad. Also es gibt ja einen vierten.
Ich glaube, ich kenne nur drei. Ach, also stimmt, die sich nochmal anzusehen, denn da ist ja auch dieses Konzept in was reinzuhacken, die Realität mit damit zu ändern, finde ich auch interessant. Das ist für, also das war mal ein Blockbuster, aber ich glaube, dass jüngere Leute den heute gar nicht mehr so kennen, weil der so ein bisschen, der ist jetzt einfach so ein bisschen abgehangen. Und ich finde, das lohnt sich, wenn man den ganzen Ballast von diesem religiösen Überbau da wegdenkt, sich nochmal anzusehen, wie der Hacker da dargestellt ist, wie unterschiedlich die Hacker sind. Finde ich persönlich nicht so schlecht. Er ist halt alt.
Ich tue mich schwer, damit ich bei Matrix bin ich immer so, also guck den ersten Teil, guck Zusammenfassung für Teil 2 und 3 und guck den vierten Teil. Ich glaube, das ist alles, was man da gehabt haben muss. Ich finde von den Filmen aus dem Buch von William, ich war total überrascht. Ich hatte nämlich damals UMI ausgelassen, weil ich dachte, das ist bestimmt ganz schlimm. Ich habe den jetzt in der Vorbereitung der Sendung geguckt und es ist einfach also auch sehr amüsantes Action-Kino. Ja. Also das ist sozusagen, das ist eine gute Abendunterhaltung, wenn ihr mal die Füße hochlegen wollt und das ein bisschen Knall, Pem, Peng, Puff macht. Das ist gut gelungen. William, du musst anscheinend, wenn du es noch nicht getan hast, Peng, du bist tot gucken. Habe ich jetzt so als Hausaufgabe von den anderen beiden an dich mit vernommen. Was sind denn deine Hack-Film-Empfehlungen?
Tja, wenn man nur aktuelle Filme oder aktuelles Fernsehen mag und nur etwas aus der Jetztzeit sehen möchte, dann auf jeden Fall Billion Dollar Code. Ich finde den Vergleich zwischen Silicon Valley und Berlin super interessant. Muss man schauen. Ansonsten, wenn man auch alte Filme mag, dann auf jeden Fall 23. Die Gedanken sind frei, singen David und Karl auf einem Zug. Also wenn man nur ein bisschen schon für die deutsche Geschichte sich interessiert, dann gibt es so viel im Film, ganz sehenswert. Ja, also die beiden.
War das eigentlich mit Berlin-Babylon?
Ist das ein Hackerfilm?
Na, da gibt's ja nicht, nee, das sind ja nicht wirklich Hackerfiguren, wa?
Ist doch eine Situation. Ja, meine Deutschstudentinnen in den USA schauen die Serie schon. Ich habe auch vor, vielleicht über Dark zu schreiben. Also, ja.
Okay. Dann vielen lieben Dank, dass ihr heute alle hier wart. Vielen Dank, William, dass du dir die Zeit genommen hast. Dein Buch heißt Hackers as Heroes in German Film and Television. Ich glaube, es ist nicht ganz billig, weil es ein wissenschaftliches Buch vor allem ist, aber es ist lesenswert, das kann ich tatsächlich sagen. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Bitteschön.
Vielen lieben Dank, Kaspar und Konstanze, dass ihr da wart. Und liebe HörerInnen, viel Spaß beim Gucken. Ich verabschiede mich auch. Mir bleibt nur noch zu sagen, lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss!
20 Sticker auf dem Laptop. Richtig.